Das war übrigens mal.
Was war das jetzt?
Das sind hier rote Beete-Chips und das müssten die Tomatenchips sein. Ich war mal beim MDR geladen, Studiogast, es ging um das Thema Brot. Mhm. Und dann habe ich ein Brot mitgebracht und natürlich eine Wurst ins Fernsehstudio.
Ja.
Und wir haben dann da mit diesem Nachrichtensprecher, das war so ein Magazinteil, haben wir dann dieses Brot angeschnitten, gegessen. Danach gab es einen Rüffel von der Sendeleitung. Wir sind eine Nachrichtensendung, da wird nicht gegessen.
Ja.
Deutsch.
Sie werden uns auch hassen für diese Sendung, weil wir werden diese ganze Sendung überessen.
Aber auf jeden Fall.
Wer redet, ist nicht tot.
Ich sitze nach 5 Jahren mal wieder bei Hendrik Haase in der Küche. Hendrik Haase, als wir vor 5 Jahren gesprochen haben, ging es um Slow Food. Da war Hendrik noch Slow Food Botschafter. Heute ist er Slow Food Botschafter, Metzger, Restaurantbesitzer, was noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Bei mir sind es immer zu viele Themen.
Ja.
Ich reise auch viel durch die Gegend, halte mittlerweile unheimlich viele Vorträge auch. Mhm. Brate auf einmal Leute, weil sie auch die Welt ist. Ja, eigentlich, was da jetzt gerade so passiert ist in den letzten 5 Jahren oder überhaupt in den letzten 10, sage ich mal so, aber auch gerade in den letzten 10, dass es irgendwie, es gibt neue Wege, also du kannst mit klassischer Werbung, kommst du quasi kaum noch an die Leute, guckt ja keiner mehr Fernsehen. Früher hast du irgendwie, wenn du eine neue Pizza auf den Markt bringen wolltest, hast du gesagt, hast du in die Lebensmittelzeitung, das ist so ein Branchenblatt, hast du reingeschrieben, wir geben in den nächsten 2-3 Wochen 6 Millionen Euro Fernsehwerbung aus, der Spot läuft einmal vor der Tagesschau und zweimal irgendwie bei RTL. Mhm. Wenn du das heute irgendwo reinschreibst, sagt sich, glaube ich, der große Händler, der, weiß ich nicht, Edekaner oder Rewe-Besitzer sagt sich, ja, ist ja gut und schön, aber das bringt mir keine neuen jungen Leute reingucken, weil die gucken abends Netflix.
Ja.
Da musst du mir schon mal sagen, was du da auf Instagram vorhast. Und das verstehen auch wieder die Großen nicht, weil da hüpfen jetzt ganz viele andere Leute.
Und auf Netflix läuft doch keine Werbung, ne? Stimmt.
Aber auf Netflix läuft zum Beispiel Rotten, ein Fünfteiler zum Skandalen in der Lebensmittelindustrie. Da haben die einen Fünfteiler draus gemacht, weißt du, die Skandale in der Fischerei, die Skandale bei den Hühnern. Mhm. Und gleichzeitig läuft auf Netflix auch Chef's Table.
Ja.
Das gab es, glaube ich, da vor 5 Jahren auch noch nicht so wirklich.
Nicht, dass ich wüsste, nee.
Jetzt übrigens.
Gab es vor 5 Jahren überhaupt Netflix?
Hier nicht, nee. Nee, stimmt. Also diese ganze neue Art, über Essen zu reden, Essen anzugucken, hat sich, glaube ich, echt viel verändert.
Ja, vor 5 Jahren hast du ja auch noch. Also da waren solche Restaurants wie deins, Kumpel und Keule Speisewirtschaft, gab es entweder gar nicht oder es war der totale Geheimtipp. Heute gibt es davon gefühlt an jeder Ecke irgendwie was. Also irgendwie so Läden, wo du, weiß ich nicht, ein ordentliches Gericht für einen 20er bekommst und ja trotzdem das Gefühl hast, dass du in einem Sterneladen gefressen hast oder sowas.
Ja, diese Gastropubs, ne? Also so, die sagen, dass es da auch eher jetzt irgendwie ja fast mainstreamig wird, dass man irgendwie gute Sachen isst, aber halt nicht mehr unbedingt in dieser, sag ich mal, Sterne-Atmosphäre.
Dass du nicht gleich 150 Euro los bist, nur weil du mal gegessen hast, ja.
Und trotzdem, vorgestern, der neue Gumio, sag ich schon, das ist der andere Führer, Michelin. Deutschland ist auf Platz 2 weltweit, was Sterneköche angeht. Das, wo ich gedacht habe, Moment mal, also gestern sind die 9 Sterne rausgekommen.
Ja,
das heißt irgendwie, in Berlin haben wir wieder Zuwachs bekommen. Unter anderem ein Dessertrestaurant hat einen Stern bekommen.
Ein Dessertrestaurant?
René Frank, da kannst du 6 Gänge Dessert essen. Ist super gut. Also es ist so leicht süßlich. Der Typ benutzt aber keinen Industriezucker oder sowas, sondern holt das alles aus diesen Früchten raus oder trocknet auch Gemüse. Ist alles ein bisschen süßlich. Dazu gibt's Cocktails. War immer schon super. Also für mich eins der besten Restaurants, lustigerweise, in dieser Stadt, der letztendlich einen Stern bekommen, René Frank.
Das heißt, du kannst da jetzt auch nicht mehr hingehen, weil der ständig ausgebucht ist. Und,
naja, der hat schon so, glaube ich, 1-2 Tage in der Woche, wo es halt noch nicht ganz so voll ist. Von daher, diese Läden, da ist ja auch immer super viel intensiv, bis das dann irgendwie da ist. Aber sowas gibt's heute auf einmal. Und dann habe ich halt gesehen, also es gibt Frankreich, wo es wahnsinnig viele Sterneköche gibt, und dann gibt es als nächstes Deutschland, wo ich denke, Mensch, und wir tun immer so, als ob irgendwie hier in Deutschland alles so.
Die Leute wollen kein Geld für Essen ausgeben.
Alles furchtbar. Tun sie auch viel oft nicht. Also das stimmt ja nach Umfragen. Aber da hat sich so viel getan, dass die Leute wieder Bock haben, anders einzukaufen und andere Produkte haben wollen, gewisse Sachen nicht in den Produkten haben wollen. Also das finde ich Wahnsinn.
Ne? Was ist passiert die letzten 5 Jahre, dass sich das so sehr geändert hat? Also man spürt es, finde ich, in Berlin ja ganz besonders. Also als ich vor über 20 Jahren mittlerweile hier hingezogen bin, du musstest eine Weltreise machen. Du musstest zu Rogacki fahren, nach Charlottenburg, wenn du irgendwie ordentliches Essen haben wolltest. Und so gefühlt vor 10 Jahren ging das los, dass du ordentliches Essen auch mehr oder weniger um die Ecke gekriegt hast. Und jetzt ist seit ein paar Jahren dieses Restaurantphänomen. Wie ist das passiert? Hast du da eine Erklärung dafür?
Ich glaube, also wenn ich jetzt, das klingt alles so alt, ne? Weil ich vor 5 Jahren, aber vor 10 Jahren, nimm ich mal vor 10 Jahren, war ich so einer, da war ich auch nicht der Einzige, sondern da gab es ja einige an verschiedenen Stellen, damals war ich ja noch in Halle, habe irgendwelche Dinnerclubs veranstaltet oder irgendwelche Protestessen auf der Straße gegen Fastfood, habe angefangen auf dem Wochenmarkt einzukaufen, so als Student, das habe ich das letzte Mal ja auch alles erzählt. Und von denen gibt es anscheinend immer mehr oder gab es auch viel mehr, die jetzt aber aus dem, sage ich mal, Studentendasein oder so, ich bin irgendwie Anfang, Mitte 20 und mir stinkt irgendwas in dieser Welt und die fangen jetzt alle an, entweder ein Restaurant aufzumachen oder eine Bäckerei oder die fangen an zu brauen, haben vielleicht auch zwischendrin mal 10 Jahre als Unternehmensberater gearbeitet, aber dann irgendwie gemerkt, nee, also das erfüllt mich jetzt irgendwie gerade überhaupt nicht oder irgendwie in der Bank und die kündigen und machen halt als Quereinsteiger auf einmal so Food-Sachen auf. Aber ich glaube, beim Essen hast du halt diese wahnsinnige Bündelung von allen möglichen Themen, ne? Also von, ist das Bio oder nicht? Ist das gerecht? Ist das fair? Ist das Klimawandel? Ist das, ne? Also auch diese ganze Diskussion rund ums Fleisch, das ist ja überhaupt nicht abgerissen. Das ist ja einfach nur, wird ja immer nur schlimmer.
Ja.
Zu Recht auch, weil wir auch viel zu viel Fleisch vor allem von dem billigen Zeug essen. Aber das sind alles so Themen, die da drin sind. Und ich glaube, da macht sich irgendwie so eine ganze Generation mittlerweile auf den Weg, die jetzt irgendwie im Alter...
Das heißt, die einen sind nach ihrer Unternehmensberaterei Restaurantbetreiber geworden und die anderen verdienen mittlerweile genug Geld, da auch essen gehen zu können.
Könnte auch sein. Aber es ist halt auch, glaube ich, so, dass es halt auch Essen gehen wichtiger geworden ist, im Sinne von, dass man sich heute ja, also dieses Thema Essen, darüber definieren, den Leuten irgendwie zeigen, was man isst, ne? Also diese ganzen Medien, Instagram, Facebook und sonst was, das hat ja auch, also was zeigt man sich da, ne? Also viel Essen, viel wo reise ich hin, seinen neuen SUV-Diesel zeigen da, glaube ich, in gewissen Kasten wenige Leute.
Stimmt, ich mache mir mal ein Brot.
Und ich habe einen Parkplatz gefunden, endlich,
Wie, du hast einen Parkplatz gefunden? Achso.
Dass man erfolgsaussehen. Also ich glaube, da ist auch Essen irgendwie fast so ein neues Statussymbol geworden. Ne? Also kann man so und so finden, aber so auch irgendwie, früher musstest du immer in den letzten Club gehen, der irgendwie gerade angesagt ist mit dem geilen DJ und heute ist es vielleicht irgendwie, ich habe letztens so eine Karte bekommen für so einen Dinnerclub irgendwie, die übernehmen für 2 Wochen irgendein Restaurant, einen Koch, den hier noch keiner kennt, den kennt man nur von so ein paar Dinnerclubs, die der irgendwo mal gemacht hat und ein Sommelier aus einem anderen Restaurant und die probieren sich da ein bisschen aus. Und dann kannst du eigentlich schon wissen, 2 Jahre später wird irgendwo ein Restaurant aufgemacht oder in einem Jahr und der probiert jetzt gerade so ein bisschen aus, funktioniert das und so. Das ist im Grunde genommen wie DJs. Du musst halt wissen.
Distinktionsgewinn, ja.
Ja, und du dieses, ne, es gibt Proberäume in der Gastronomie, ne, also so irgendwie mal ein bisschen so Geheimkonzerte, dann gibt's irgendwie großen Shows. Ich finde es so abgefahren, was da passiert. Aber ich bin auch echt dafür, dass man überlegt, ne, also das muss doch eigentlich ein Sinneswandel sein. Jedenfalls von Teilen. Natürlich kaufen immer noch viele Leute super viel Billigzeug ein, aber diese Gruppe, von denen ich vielleicht früher einfach nur der Freak war, oder Leute wie ich, ja, die, ich fahr zum Bauern raus und ich weiß, wo mein Bier herkommt, da warst du so, okay, Freak.
Ja.
Und jetzt ist er so, kenne ich, mache ich auch, aber halt jetzt nicht für alles, aber weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, zu Hause selber Kombucha zu machen oder irgend so einen Käse. Diese Storys hörst du halt häufiger.
Ja, ist das ein Hype oder bleibt das jetzt so?
Ich glaube, also Hypes absolut für diese ganzen Einzelthemen, ne? Also was ja da immer durchs Dorf getrieben wird, einmal der Chiasamen, keine Ahnung, vielleicht auch Kombucha sowas oder Gemüsechips oder was auch immer. Ich glaube nur, dass das Phänomen, was das antreibt, nämlich irgendwie diese neue Beschäftigung mit was Haptischen, was Echten, was Ehrlichen, was Schmeckbaren, was die Sinne berührt, was ganz viele Themen der heutigen Zeit von Klimawandel über Gerechtigkeit besonders was vereint, das wird, glaube ich, nicht abnehmen. Dass da immer wieder neue Themen kommen und dass Urban Gardening mal wieder weniger wichtig wird oder sich irgendwie weiterentwickelt, das glaube ich schon. Aber ich glaube, da ist so viel Schwung drin. Und da spielt ja auch noch was anderes in die Hände, dass wir auch ja beim Einkaufen völlig andere Wege gehen. Ich finde es ja fast so anachronistisch, heute in so einen Supermarkt zu gehen. Also diese klassischen Riesenpaläste, wo 60.000 Dinger drin sind und du musst vorne wirklich...
Du meinst halt so Real, Kaufland, diese Teile, diese
Riesen,
extrem großen,
diese Megadinger. Da war ich ja noch nie Fan von. Aber dieses, du nimmst so ein Stück Metall aus deiner Hosentasche, also Bargeld, was man eh schon so denkt, so, Alter, was soll ich damit, wo du jetzt schon mit den Karten einfach nur auflegemäßig, da musst du erstmal irgendwie rumkramen, wenn du diesen Plastikchip hast am Schlüsselbund, dann musst du das, dann fährst du mit so einem Metallwagen durch so Gänge. Und dieser Metallwagen kann nichts außer fahren. Mhm. Also da ist ja nichts passiert in den letzten Jahrzehnten. Da ist ja nicht mal irgendwie ein Clip für ein iPhone drin oder irgendwie zum Aufladen oder irgendwie so selber ein Bildschirm drin. Also überall sind jetzt Bildschirme, also wo du einfach schnell dir was auswählst und so. Im Supermarkt ist das immer noch so ein Metallwagen. Und dann musst du mit dem wieder zu deinem Auto fahren und dann das da alles reintun, da wieder einen Parkplatz suchen, wo du heute einfach so viel online bestellst und wir über so neue Wege, wie komme ich zu meinem Essen reden. Und ich glaube, das spielt dieser Entwicklung auch in die Hände. Dass wir halt einfach, früher hast du Produkte für so ein Regal hergestellt. Also da hast du um Regalplätze getempt, macht man heute auch noch. Aber ich glaube, in Zukunft ist es dann eben auch total entscheidend, dass, merkst du jetzt schon bei den vielen Food-Startups, die hier auch irgendwie um uns rum auf dem Tisch stehen, dass da viele einfach außerhalb des Supermarkts angefangen haben. Also die waren vorher cool und dann kommt irgendwann eine Rewe und sagt, ey, jetzt müssen wir euch auch haben, weil sonst sind wir nicht mehr cool. Ja, das ist umgedreht. Früher war es so, ich muss bei Rewe drinstehen, damit ich cool bin oder ich muss auf einer gewissen Regalhöhe stehen und dafür bezahle ich sogar im Supermarkt. Da sagen sich ja viele Startups, Alter, ich will da nicht für bezahlen, ich will, dass die Leute bei Instagram meine Sachen ordern. So, und das spielt da ja auch mit rein. Deswegen glaube ich, wird das noch viel, viel lustiger, bunter, weil diese Räume, wo wir einkaufen, werden sich verändern. Die Sachen, die wir essen, werden sich verändern. Auch verändern müssen, weil wir irgendwie in so und so vielen Jahren, das letzte Mal haben wir über diese Terramade-Konferenz gesprochen. Da ging es ja auch um Bauern weltweit, die halt mit dem Klimawandel zu tun haben und so weiter. Das ist ja nicht weniger geworden. Das ist ja eher schlimmer geworden. Und ist jetzt vor der Haustür, dass irgendwie Sachsen-Anhalt
wobei natürlich eine Wüste wird. Die andere Form dann einzukaufen oder das Ganze dann online zu ordern und bringen zu lassen und sowas, das ist jetzt auch nicht unbedingt dem Klimawandel zuträglich, ne? Beziehungsweise
noch nicht.
Dem abträglich. Also
ich bin da eher visionär, ja, also klar, so, momentan mit dem ganzen Verpackungsmüll und schieß mich tot und auch diesen Booten, die da irgendwie echt, Last Mile, die dann irgendwie echt scheiße bezahlt werden. Ich habe da nur so eine Hoffnung, dass sich da so ein Prinzip ein bisschen umdreht, wenn man das halt schlauer gestaltet mit einer schlaueren Logistik. Es gibt zum Beispiel so einen Online-Supermarkt, der mit so kleinen Elektroautos rumfährt. Mhm. Diese Elektroautos, der arbeitet eigentlich mit so einem Kehrmaschinenhersteller zusammen. Die sind besonders schmal, besonders klein, passen sehr gut auf die Straße. Und das Coole ist, dieser Online-Supermarkt, also der mit diesen Autos verbunden ist, der kann ab 3-4 Broten, kann der halt einen regionalen Bäcker anfahren und die Sachen noch mitnehmen und dann auch ausliefern. Cool. Und das macht halt alles die...
Das ist praktisch so ein Peer-to-Peer...
So Milchmann 2.0.
Ja, sowas.
Aber mit komplett an...
Aber der nicht aus einem Zentrallager liefert, sondern tatsächlich unterwegs noch was einsammelt und ausliefert.
Also genau.
Sowas Ride-Sharing also für Food.
Ja, genau. Und dann hast du heute möglich über...
Wo ist der? Aber in Deutschland ist der nicht.
Der ist in Holland schon ziemlich groß.
Ja.
Die heißt ein Picknick. Übrigens. Und in Deutschland haben die jetzt gerade Testbetrieb angefangen, in der Nähe von Düsseldorf. Und das fand ich auch wieder so geil, weil das ist ja auch immer dieser große Vorwurf, ihr in Berlin mit eurem Kraftbier und Hipster und Schwein und Restaurants sind die neuen Clubs und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die machen halt in einem Vorort von Düsseldorf, ich glaube Karst oder sowas in der Nähe da, haben die gesagt, da fangen wir an, unseren Testbetrieb. Weil denen ist klar, dass hier in Berlin, wo du halt überall
irgendwelche... Funktioniert halt alles, so, auch letztlich.
Aber da bestellen halt Omas, da bestellen Senioren, da bestellen kleine Familien, da bestellen auch die Studenten-WG. Aber dann siehst du halt irgendwie, das ist ein breites Ding. Und ich sage auch immer, die, wo immer man sagt, ja, die haben mit Online nichts zu tun, so Oma und sonst was. Wenn du merkst, irgendwie, guck dich selber an, also bei mir ist jedenfalls so... Mutti ist jetzt die größte WhatsApperin geworden irgendwie und hält in so Familiengruppen die Family zusammen. Ne? Also, wo man ja auch gedacht hat, das ist so ein Ding, das machen halt junge Leute. Und dann merkst du auf einmal, diese Digitalisierung frisst sich auch da rein. Und für so einen Supermarkt ist das super, ey, wenn du dann einfach sagen, und die können Leute, die können sich halt Sachen wünschen. Also, wir haben das letzte Mal über Kartoffeln geredet. Die haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, die hatten 3 Kartoffelsorten.
Mhm.
Und ich habe mit einem von den Gründern da gesprochen und der hat dann gesagt, nö, wir haben festgestellt, die Leute wünschen sich einfach mehr Kartoffelsorten.
Ja.
Und dann haben die so, ja, dann, wenn ihr da irgendwie 20 haben wollt, wir können das ja da reinloggen, wenn die dann bestellt werden online, dann kommissionieren wir das und so.
Aber hast du dann, kriegst du das denn dann auch in einer sinnvollen Zeit geliefert? Also das ist natürlich, wenn ich jetzt so die eine spezielle Kartoffelsorte bestelle und der Einzige bin, der das bestellt, die können das ja nicht vorrätig halten, oder? Naja gut, nee. Die können dann wieder bei dem Kartoffelhändler vorbeifahren.
Und, oder um die Ecke und so weiter. Also ich glaube, da gibt es, aber andersrum, ne? Also wenn du jetzt überlegst, ne? Die großen Supermärkte, wo dann immer alle sagen, ja hier, weiß nicht, Verpackungsmüll, Lebensmittelverschwendung, den ganzen Kram, habe ich heute auch wieder gesehen, du musst ja alles vorhalten. Das sind ja Riesenmengen von Waren und wenn die das dann nicht verkauft kriegen oder die Leute, nö, jetzt ist es zu warm, jetzt wollen wir grillen und wollen kein Grünkohl mehr, dann haust du das alles weg.
Ja.
Und das hast du ja eigentlich nicht, wenn du es digital smart gemacht hast, sodass du eher, ne, also Farm to Table vielleicht, da ist auch eine Vision, wo ich dann denke, wie sieht das in 10 Jahren aus, in 15 Jahren, 20 Jahren, wo der Acker komplett vernetzt ist, weil da IoT-Sensoren im Boden sind und du halt sagen kannst, ey, die Tomaten sind in 2 Wochen reif, kannst du jetzt auch alles noch nicht machen. Und dann hast du eine Blockchain und dann kann hier Leute bestellen. Also, da ist noch so viel Feuer drin, deswegen habe ich da mega Bock drauf und merke halt so, es geht immer weiter, weißt du, und und das Schönste ist eigentlich auch, dass die Leute, die sich halt für Essen interessieren, einfach nicht mehr die Freaks sind einfach. Was ich also super wichtig finde. Wo du dich eigentlich sonst immer für rechtfertigen musst.
Genau, dass du rechtfertigst dafür, dass du keinen Döner vom normalen Dönermann
hast. Ich hatte ja immer keinen Bock als Typ, Hashtag Gastrosexismus.
Das Wort gibt es?
Das habe ich einfach mal zusammen mit... ich habe es immer gerne als Hashtag verwendet, aber inzwischen mit dieser ganzen Debatte auch um Köche, die am Servicepersonal rumkrabbeln und Frauen in der Küche, die Sterne-Diskussion, da hatten wir im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr eine große Diskussion auch mit so einem Gastro-Magazin, die immer die 50 besten Köche auswählen. Mhm. Und dann war da eine Frau nominiert auch. Eine von 50. Und alle gesagt haben so, wie kommt denn das vor? Und dann haben die halt...
Es gibt sicherlich mehr kochende Männer als Frauen, aber so wenige Frauen gibt es da wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nee, vor allem sind es ja wieder diese patriarchalen Strukturen, die Frauen halt gar nicht da hochkommen lassen. Mhm. Und dann mit Argumenten wie, die Pfannen sind zu schwer, deswegen sind Frauen in der Gastronomie nicht erfolgreich. Sind ja Bullshit-Argumente. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ich freue mich, also als Typ musst du dich ja immer bei Fußball auskennen und bei Autos. Mhm. So. Und bei beiden Themen war ich nie irgendwie, irgendeiner Form. Ich habe halt super gerne über das Essen geredet. Und das waren früher eigentlich die Frauenthemen, weil die Mädels haben halt gekocht. So.
Ja.
Als Typ hast du gegrillt, maximal
Fleisch, genau.
Fleischhaufen in Feuer gesetzt. Und das finde ich so geil, dass du jetzt sagst, nee, ich als Typ, und du kannst als Typ heute auch irgendwie über vegane Produkte reden und so, und es gucken dich nicht so viele Leute mehr an. Also es ist etablierter und das freut mich einfach überhaupt auch. Ja.
Was hast du hier eigentlich alles eingekauft?
Ja, super gute Frage. Ich bin heute mal in den Supermarkt gegangen, weil wir uns ja vor 5 Jahren das letzte Mal getroffen haben. Und ich habe jetzt echt mal geguckt, was gab's vor 5 Jahren noch nicht?
Mhm.
Und was hat sich vielleicht verändert? Und was ist für mich auch vielleicht so Symbolprodukte, wo ich denke, ey, guck mal, die haben es jetzt reingeschafft. Also da sind irgendwie Sachen dabei, wie die Tomatenchips, die du jetzt gerade isst hier. Das ist ein junges Startup aus Berlin, die haben gesagt...
Sau scharf sind die noch
so. Ja, die sind mit Chili und...
Crunchy Tomatoes, Chili Lemon.
Und ganz geil. Junges Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen gegen Lebensmittelverschwendung antreten und die sammeln quasi Produkte zusammen, die halt nicht mehr so geil aussehen und dörren die dann einfach. Das machen die mit Tomaten, das machen die auch mit Früchten. Aus Früchten machen die so einen Matsch und trocknen den dann und dann hast du so ein Fruchtleder. Das ist wie so ein früher gab es immer diese Kaustreifen, die irgendwie einen Fruchtgeschmack hatten. Irgendwie.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. In der Schule habe ich die gegessen.
Hitschler?
Ja, sowas. Ja. Also nicht Gummibären, aber nee, so.
Fritt.
Das so, genau, jetzt haben wir's.
Ja, also praktisch Frittsticks in gesund.
Ja, nicht nur in gesund, also genauso lecker und dann eben noch was gegen Lebensmittelverschwendung tun und dann eben junges Unternehmen und da eben auch genau das Ding, die haben angefangen, das Ding erstmal auf Märkten zu verticken, diese Produkte, dann haben sie geile Verpackungen gemacht, dann waren die ja auch im Social Media viel unterwegs, auch mit so einer geilen sozialen Mission darum.
Dörrwerk heißen die, okay.
Genau. Ja. Und jetzt findest du die halt auch im Supermarkt, habe ich bei Rewe gefunden.
Rewe?
Ich dachte so, zack, neben dem Gemüse, wo ich gedacht habe, ist doch geil. Und da ist eben auch kein Geschmacksverstärker. Und die schmecken ja echt, also
die schmecken scharf, sehr, sehr geil.
Aber die haben halt echten Fruchtgeschmack und so. Finde ich ganz cool.
Und praktisch keine Kalorien, das ist ja auch nochmal schön. Also ich meine, du hast, was, 97 Kalorien pro Tüte, pro 30 Gramm, das sind dann 300 pro 100 Gramm. Ich weiß nicht, was Kartoffelchips haben, aber ich glaube, die sind wesentlich ungesünder, ne?
Ja, das ist ja das alte Problem, ob das jetzt gesund oder nicht gesund ist. Aber es ist halt auf jeden Fall kein Geschmacksverstärker dran, der dich die ganze Zeit irgendwie nur fressen lässt, obwohl du gar keinen Hunger mehr hast. Also das ist ja relativ natürliche Sachen. Dann habe ich irgendwie, was habe ich noch? Also bei den Getränken ist ja eh viel passiert, ne? Also in Berlin, gut, in den letzten 5 Jahren, glaube ich, wahrscheinlich 20 Brauereien aufgemacht.
Wenn es nicht irgendwie eine Größenordnung mehr ist, also gefühlt. Also ich habe den Überblick verloren. Ich habe auch aufgehört damit, mich um jedes IPA zu kümmern, weil...
So viele.
So viele und irgendwann hat es dann auch gereicht. Also ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich möchte jetzt kein Bier mehr trinken, über das ich hinterher reden will, sondern ich möchte ein Bier trinken.
Ich möchte mal was verzischen. Und das ist dann auch das Tolle, die haben sich ja erstmal diese ganze Craft-Beer-Szene, die sie jetzt auch wirklich explodiert ist, erstmal über diese ganz krassen Bierstile abgesetzt. Also IPA ist ja so ein super gehopftes, höherer Alkohol, wo du denkst, oh Alter, ich will mal einfach am Strand mal wieder einen Pilz trinken. Ja. Aber das Geile ist, die kommen ja auch wieder zum Pilz zurück, aber die machen Pilz anders, nämlich ohne den ganzen Zusatzstoff-Scheiß, der auch nach Reinheitsgebot immer noch erlaubt ist, um das Bier zu klären, haltbarer zu machen, den Schaum zu stoppen. Da kannst du ja ohne Ende Zeug reinpumpen, wenn du es am Ende wieder ein bisschen rausfilterst. So, aber die machen jetzt wieder handwerkliche Biere, aber auch die du zischen kannst. Und das finde ich ja super, dadurch, dass die halt wirklich Produktkategorien auf einmal umdrehen und Leute natürlich jetzt auch mit einem anderen Bewusstsein Bier einkaufen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber selbst wenn du dir wieder ein normaleres Bier wünschst oder eins, was man zischen kann, ey, wenn du da mal wieder in so einem Hotel-Minibar oder irgendwie so, oder du bist irgendwie,
und da gibt's dann Becks.
Becks oder Warsteiner, wo ja, du denkst,
oh nee.
Hä, was ist das denn für ein Bier? Das kann doch nicht wahr sein.
Ja.
Und Veltin macht jetzt auch so ein Craft-Ding, die entdecken auf einmal alle ihren Ursprung, müssen auf einmal wieder was übers Bier erzählen können, nicht einfach nur so ein
Fernsehbier
der
halt.
Moment. Ja. Weißt du, Frau im Schlagzeug, nee, was war das?
Das war Sekt, Deinhardt.
Der Deinhardt, genau.
Wo ist der Deinhardt?
Ja, aber diese Buddies, die da an der Bar lehnen und dann prickelt irgendwas rum und auf einmal müssen diese alten Braukonzerne müssen auf einmal auch wieder erzählen, wir hatten auch mal einen Gründer und wir hatten eigentlich auch mal was vor und hier haben wir jetzt auch eins, das ist ungefiltert, das Bier, weil du denkst, ja, wieso filtert ihr die anderen alle? Also, finde ich total spannend, wie das irgendwie so Welten verändert.
Ja.
Das sind Biere.
Was ich ganz interessant finde an dieser Food-Startup-Idee ist natürlich auch, dass man es einfach machen kann. Also es wäre ja vor 10 Jahren niemand auf die Idee gekommen oder halt nur die Freaks auf die Idee gekommen zu sagen, ach, ich mache jetzt mal meine eigenen Chips.
Ja, genau. Das ist einfacher geworden.
Dann absolut. Auch daraus noch ein Geschäftsmodell zu entwickeln und damit vielleicht den Lebensunterhalt von wenigstens 1-2 Leuten zu sichern.
Ja, es sind ja mehr. Ja. Also allein ich habe ja jetzt ja mittlerweile mit meinem Partner zusammen mit Sicherheit um die 30 Angestellte innerhalb von 2 Jahren.
Ja gut, aber du machst keine Dörr-Tomaten.
Nee, wir machen Würste. Das ist das Konzept.
Stimmt, letztendlich seid ihr auch ein Food-Startup gewesen.
Ja,
ne?
Wir haben es, also das ist ja das Spannende, dass man jetzt irgendwie von Startup, also was soll denn ein Food-Startup sein? Aber genau das ist, glaube ich, dieses Gefühl, dass du heute mit den Möglichkeiten, auch den neuen digitalen Möglichkeiten, dass du heißt, du brauchst nicht mehr den klassischen Marketing-Fuzzi einstellen und Vertrieb organisieren in irgendwelche Supermarktregale, in die du erstmal gar nicht reinkommst, wenn du nicht irgendwie so viele Millionen mitbringst, also haben wir ja schon drüber gesprochen, sondern dass du halt sagen kannst, ich mache erstmal eine Instagram-Community und gucke ich mal, ob das Leuten gefällt. Und dann haben alle, die irgendwie anfangen, natürlich ein paar Leute geben auch wieder auf, aber die meisten, die ich kenne, ob das Bäcker sind, Brauer sind, Metzger sind, Chipshersteller, was weiß ich, die haben eher das Problem, fuck, jetzt wollen alle das Produkt haben und die bestellen über Instagram, Facebook, E-Mail, Online-Shop, wir kommen gar nicht hinterher, dass die eher das Problem haben, wie kriegen wir eine größere Produktion hin, weil die halt irgendwie alle in der Küche angefangen haben oder irgendwie so, wir machen hier mal so mit einem Handfüller irgendwie 3-4 Würste. Die haben eher das Problem, wie können wir eigentlich in diesen Städten und in diesem Markt überhaupt wachsen, weil natürlich die Flächen auch nicht wirklich da sind. Aber,
ja, und spätestens dann stellt sich ja auch die Frage nach der Investition. Also dann brauchst du auch richtig Geld. Also weil so eine Dörrmaschine für, ich weiß nicht, was das kostet, sagen wir mal ein Tausender, den kann ich mir bei mir auch noch in
Garten stellen.
In den Garten stellen, genau. Und das Ding dann durchlaufen lassen und dann irgendwie, keine Ahnung, jeden Monat 500 Tüten Chips machen da draus und davon dann leben. Aber wenn ich auf einmal 50.000 Tüten brauche, muss ich halt irgendwo Geld her. Und wo holen die das Geld her?
So, das ist ein total wichtiger Punkt.
So eine Venture Capitalist?
Total, ja. In Deutschland noch, sage ich mal, auf Sparflamme, würde ich sagen.
Ich tue uns mal einen Wein, während du redest.
Ne? Apropos Sparflamme, wir müssen immer unsere Lampe hier anmachen. Halt.
Übrigens lass einfach stehen. Also,
schöner Naturwein. Thema Geld, ganz wichtig. Du kannst dir vorstellen, wie erfolgreich man ist, wenn man zur regionalen Sparkasse gegangen ist vor ein paar Jahren und gesagt hat, pass mal auf.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ich brauche eine 500.000, um eine Metzgerei aufzumachen. Da haben die gesagt, wenn sie eine zumachen wollen, dann gucken wir uns das Objekt an und machen da irgendwie ein Treve City rein.
Wie habt ihr das mit der Finanzierung denn gewuppt?
Das haben wir alles privat hingefummelt. Also da steckt super viel eigenes Zeug drin. Wir haben einen Unterstützer bei unseren Bauern gefunden, der gesagt hat, da investiere ich, aber halt auch so als stiller Teilhaber, so in die Richtung. Also wir haben da wirklich alternativste Finanzierungsmodelle hinkriegen müssen, weil natürlich keiner damals auch einen Begriff hatte von, dass es sowas wie ein Food-Startup auch im Lebensmittelhandwerk geben kann. Ja?
Ja.
Die einfach sagen, ja klar, machen wir eine geile Metzgerei auf mit Instagram, Facebook, Video und tralala. Und das Spannende ist bei diesen ganzen Food-Startups ist ja die Situation ähnlich. Ne? Also du hast ja eben schon angesprochen, du brauchst diese Produktionsmittel, du brauchst Maschinen, du brauchst, bei uns auch, ey, weißt du, wie viel so ein Fleischwolf kostet, wenn du den professionell haben willst?
Ich kann es mir nicht mal ansatzweise vorstellen.
Wir haben einen Förderpreis der deutschen Fleischwirtschaft gewonnen.
Ja.
Der Förderpreis war 800 Euro. Dafür kriege ich ungefähr eine Lochscheibe für diesen Fleischwolf.
Wow.
Ja, also da ist auch gar kein Verständnis, was junge Gründer heute eigentlich brauchen. Bei den Bankern oft nicht, bei den Leuten, die draußen rumrennen, die immer denken, das kann man doch so und so machen. Und das Spannende ist, da entsteht gerade eben auch so eine Investorenszene, die natürlich auch sieht, wie große Konzerne in Straucheln kommen, beziehungsweise wie diese Riesenkonzerne abschmelzen. Also guck dir an, wie krass Coca-Cola ein Problem hat, in vielen Kreisen noch ihren Zuckersirup unterzubringen.
Ja.
Zucker kriegt die ganze Zeit nur auf die Fresse.
Ja.
Wie schwierig es ist, in jungen Kreisen, jetzt sage ich mal, hey, früher haben die immer Warsteiner getrunken. So, jetzt musst du Craft Beer, wie können wir gar nicht, wie sollen wir das von unseren anderen Marken differenzieren? Also da kriegen große Konzerne gerade echt Probleme, ihre 0815 seit Jahrzehnten einfach immer nur eingeführten Sachen noch erfolgreich in die Zukunft zu denken. Plus halt, dass die ganzen Händler auch sagen, ja Leute, also so spannend ist das nicht, was ihr mir da anbietet. Das ist ja wieder einfach eine Tiefkühlpizza mit ein bisschen neuer Salami drauf. Aber ansonsten ist das ja nicht revolutionär. Macht mir was Neues.
Kann es sein, dass die großen Konzerne, ich sag mal, über eine Generation hinweg lernen, so zu agieren wie die Food-Startups, oder werden die zu
Ich glaube, da muss strukturell bleiben, viel mehr passieren. Das ist wie in anderen Bereichen auch. Guck dir die Automobilindustrie an. Also ich sehe halt Essen gerade als genau so ein Feld, was in den nächsten, ich sag mal, 10 Jahren Veränderungen vorstellen wie in den letzten 50 Jahren. Krasse Disruptionsbewegungen im Handel, aber auch was die Produkte angeht, weil da so viel drauf eindrischt. Also von, haben wir ja schon gesagt, Klima, Gesellschaft, Ernährung, Gesundheit. Also die ganzen Themen werden ja an diesem Thema Gesundheit eigentlich ausgehandelt. Und dann hast du eben diese neue Welt, in der du halt durchstarten kannst. Und die Großen haben halt diese ganzen alten Riesenschiffe aufgebaut und sind halt
behäbig,
wie bei der Automobilindustrie. Ja. Und dann kommt eben wie bei der Automobilindustrie jemand, sagt, ich mache ein Elektroauto in Geil.
Startup aus Aachen irgendwie und baut Postautos.
Ja. Ganz genau. Ja. Und das geht halt eben auch beim Essen, brauchen aber Kohle. Und ich war letztes Jahr zweimal in den USA, einmal in New York, die Ecke, und einmal in Silicon Valley und San Francisco. Und ich war halt auch an der Wall Street. Das war sehr lustig, weil ich habe da mit jemandem gesprochen. Also ich habe mir da einen Termin geben lassen. Da habe ich gesagt, Wall Street, da rufe ich mal an. Ich frage mal, wie die Investoren da ticken. Und das war halt ein Investmentfonds, der nur in Good Food, also in, sag ich mal, neue innovative Startups, Handelsplattformen, Produkte investiert, an der Wall Street ist. Und ich habe natürlich irgendwie 30 E-Mails geschickt, davon haben sich ein paar zurückgemeldet und einer hatte einen Termin frei an der Zeit, wo ich da war. Bin ich dahin, Wall Street, Riesendinger, und dann sitzen wir oben und unterhalten uns, ich über die deutsche Food-Szene und wie wir hier so ticken, und die so, ja, kennen wir, machen wir hier auch so. Und das Geile ist, hat mir dann gebeichtet, vor 10 Jahren saß er halt auf den Barrikaden Occupy Wall Street.
Ja.
Und ich so, ja, nee, da habe ich angefangen mit Essen. Also 2008, ne, ging es irgendwie ab. Dann habe ich dann irgendwie Protestessen. Also, ja, ist ja cool. Und dann ist er wieder zurück an der Wall Street und hat da auf einmal einen Investmentfonds mit irgendwie so und so viel 100 Millionen, wo er einfach gezielt in solche neuen Food-Startups investiert. Und das ist auch das, was, glaube ich, diese Welt, die da drüben in den USA viel eher mit sowas in Berührung kommt, also mit Investoren und Startups, als hier in Deutschland, wo man immer sagt, nee, ja, wir haben ja unsere großen...
Wie viel Eigenkapital haben sie denn?
Also hier gehst du halt zur Sparkasse. Ja, und die keine Ahnung haben, so, ey, was ist denn wirklich eine gute Anlage für die Zukunft? Ja. Und die in drüben denken sich, naja, also der Typ will hier irgendwie so Gewürzmischungen machen. Die haben wir ja auch auf dem Tisch liegen, ist so eine Tüte, sieht aus so ein bisschen wie Maggi Fix hier.
Ach, das
ist
aus den Staaten, kommt das?
Nee. Aber das ist halt jetzt hier so ein Gewürz-Startup, ne? Die so quasi... sag ich mal, Maggi Fix in geil gemacht haben, ne? Ohne den ganzen Zusatzstoffscheiß, wirklich nur Gewürze drin, aber auch mit einer Rezeptidee und einer Anleitung. So, da drüben guckt da jemand drauf, ja, vielleicht ist das ja der neue Knorr, ja, vielleicht ist das ja das neue Maggi. Ja. Moment, lass mal gucken, wie viel ist Maggi wert? Vielleicht sind das ja die. Ne? Also da wird anders damit umgegangen, da wird drauf geguckt, vielleicht ist das ja der neue Tesla. So, und da wird da auch investiert. Und in Deutschland ist so, naja, also noch sind das ja irgendwie 5 Leute, die in Berlin sitzen. Und ich sage, ja, guck dir doch mal an, was die 5 Leute in Berlin machen. Vielleicht sind die ja in wenigen Jahren über die neuen digitalen Wege so groß, dass sie
das ist vor allen Dingen diese Gewürzmischung würde ich mir sofort kaufen, weil das ist eine Gewürzmischung, die heißt Schalala, Shakshuka für 2 Portionen. Ich esse Shakshuka für mein Leben gern. Also ich habe so eine Dose Tomaten, ein paar Eier hast du immer zu Hause. Kannst du halt immer. Und da noch die passende Gewürzmischung, damit ich da nicht immer irgendwie, weil ich mal wieder vergessen habe,
Gewürze zu kaufen. 10 Döschen aufmachen, die dann eher nur
für vor allem, ich nehme immer, ja gut, Ras El Hanout ist gerade offen, schütz rein. Ne? Vielleicht schmeckt es ja damit dann noch wesentlich
besser. Ja, ist Bio. Also und du merkst aber auch schon, da hat jemand nachgedacht. Also was erwarten halt die jungen Leute heute, die vielleicht auch sagen, okay, wenn ich schon mit einem Fix koche, dann soll das bitte irgendwie auch organic sein. Ja. Wenn ich schon mit einem Fix koche, dann bitte auch ein Gericht. Ich mache jetzt hier nicht wieder Großvatis Hackbraten, 8 Kilo mit Gewürzmischung, sondern ist es halt Shakshuka, ein vegetarisches Gericht, aber halt nice gemacht. So, und dann, deswegen habe ich das mitgebracht. Ich dachte, ja, guck mal, das könnte vielleicht neues Maggi sein. Aber da fehlt mir in Deutschland einfach dieses Verständnis, dass das wirklich in Zukunft auch so sein kann. Weil da dürfen wir nicht denselben Fehler machen, aus meiner Sicht. Ich klinge schon wie so ein Patriot. Wir in Deutschland. Nee, aber das, wo du denkst so, hey, das war bei der Automobilindustrie auch mal irgendwie so, dass irgendwie man sagt, Leute, passt auf, da kommt was Elektronisches um die Ecke und die
wir bauen hier. Wir bauen jetzt erstmal das schnellste Auto der Welt.
Ja. Das Geile ist, solche Zitate liebe ich ja, der oberste Boss der Fleischindustrie oder einer der fetten Bosse, Clemens Tönnies, mit dem ich übrigens letztes Jahr auf einer Bühne sitzen durfte und mit dem diskutieren durfte. Können wir auch noch drüber reden. Aber der Typ hat letztens auf irgendeiner Eurotier in Hannover, das ist so eine Industriemesse.
Eurotier. Das klingt schon schlimm.
Ja, wie optimieren wir die Schweine noch mehr, dass sie in die Maschine passen? Der hat dann gesagt, die deutsche Fleischindustrie sollte sich an der Autoindustrie orientieren, weil die hätten noch Werte und hätten vor Jahren den Markt auch irgendwie noch gedreht. Ich weiß nicht, worauf er sich genau bezogen hat. Ich habe das dann nur gesehen und habe gedacht, ach du Scheiße, es ist ja noch schlimmer, als ich denke. Also die rühmen sich sogar damit. Und du denkst, genau, und das, was bei der Autoindustrie heute passiert, dass die an Wert verlieren und dass Tesla mittlerweile genauso viel wert ist wie die wertvollsten deutschen Autoindustriezweige, innerhalb von wenigen Jahren, genau das Gleiche kann der deutschen Fleischindustrie passieren. Hashtag Clean Meat, also Laborfleisch, wo ich auch komplett eine andere Meinung mittlerweile habe.
Hast du es mal probieren können?
Ich habe es noch nicht probieren können, aber ich habe mich mit mehreren Gründern unterhalten, mit so Vorkämpfern in der Szene. Der eine war letztens auch auf der Konferenz in Berlin. War ein super spannendes Gespräch, weil ich als so Teilhaber einer Metzgerei, die halt für Qualität steht, auf einmal vor so jemandem steht, der sagt, ich mache in 2 Jahren will ich Steakstreifen auf den Markt bringen, die komplett in einer Retorte entstanden sind. Mhm. Laborfleisch ist übrigens auch völlig der falsche Begriff dafür, weil die werden das so machen wie die Brauer. Ne, also stell dir eine Braugaststätte vor, wo du halt da sitzt und das Bier, oder wo braut ihr das? Naja, da in dem Tank.
Ja.
Ne, also sitzt quasi in der Braugaststätte.
Ja.
Und das Gleiche haben natürlich diese Startups in diesem Laborfleisch, was man immer noch Laborfleisch nennt, vor. Die bauen ja keine Labors und die werden so, naja, wie sagt man sagen, so...
Sind so Fleischreaktor mit angeschlossenem Restaurant.
Ganz genau. So. Wobei Reaktor wahrscheinlich in Deutschland schwierig ist. Aber halt, du wirst halt so, das wird halt... einfach so ein Fleischpott sein und den machen die alle 3 Wochen, ist so ein 20.000 Liter Ding voll, mit erstmal Hackfleischbröseln so ungefähr, wo du super Burger machen kannst, Wurst und so weiter. Und dann wirst du das einfach serviert bekommen. Heißt aber auch, dass sogar jedes Restaurant sich so einen kleinen Mini-Dings oder vielleicht für zu Hause irgendwie so ein Ding in die Ecke
stellt. Heimreaktor.
Und Hackfleischreaktor.
Genau. Weißt du so? Hackreaktor.
Aber ist total spannend.
Reaktor. Direkt mal schützen.
Lassen. Reaktor.
Direkt mal schützen.
Der Reaktor. Oh, können wir das bitte? Das ist großartig.
Das machen wir, das schützen.
Ah, der Reaktor. Hackwitze sind immer noch die besten, oder? Also ist einfach wunderbar, wunderbar.
Was hast du für eine Meinung zu diesem Reaktorfleisch?
Das ist witzig, weil ich habe lange Zeit habe ich natürlich gedacht, das ist wieder so eine technologische Geschichte und ich bin ja auch was sage ich mal. Das klingt immer blöd, aber alles, was aus dem Labor kommt, bin ich erstmal ein bisschen skeptisch. Vor allem, wenn es wie heute gemacht ist. Labore sind in vielen Lebensmittelindustrien einmal natürlich dazu da, um die Hygiene zu verbessern und so. Aber in vielen Fällen leider auch dazu da, Rohstoffe noch billiger einzusetzen. Heißt, mehr Aromen zu konstruieren, die nichts mit der Natur zu tun haben und auch deinen ganzen Organismus durcheinander kegeln, weil der auch nicht mehr weiß, was kommt denn jetzt? Ist das eine Kirsche oder keine? Deswegen bin ich da immer skeptisch, wenn da halt hinten möglichst viel Zeug draufsteht. Aber wenn du dich damit beschäftigst, sind die ja gerade auch an den Anfängen. Vor 1-2 Jahren mussten sie noch Kälberserum aus Föten benutzen, um diese Hackfleischwürfel. Ja, furchtbar. Und ich gedacht, ja, das kriegt ihr nie hin. Jetzt sind sie dabei, das ist alles pflanzlich. Jetzt weißt du aber auch nicht mehr sozusagen, du hast natürlich Enzyme da drin. Spielt auch Gentechnik eine große Rolle bei diesen ganzen Technologien. Das muss man sich alles anschauen. Ich sehe nur gerade, ich finde die Vision abgefahren und auch wie schnell es geht. Also wenn du dir klar machst, dass vor 2012 gab es diesen berühmten Burger in London von dem Herrn Post.
$100,000 Burger.
230.000, glaube ich, dieses Ding. Aber die Entwicklungskosten waren ja Millionen quasi. Und dem Mann von Elf Farms aus Israel, aus Tel Aviv, mit dem ich da letztens gesprochen habe, die werden in 2 Jahren Steakstreifen auf den Markt bringen und da kostet dann ein Burger, geht um die $11 oder irgendwie sowas. Also, und das ist in 2 Jahren. Also, wenn sie
was
jetzt
ist denn dann erstmal in 10 Jahren?
Ja. So, nimm mal 5. Ja, ja. Von 2012 bis jetzt. Also von das ist wie mit dem iPhone irgendwie ein super, die ersten waren auch relativ fucking teuer und jetzt kannst du die auch günstiger hinkriegen. Wenn du jetzt anguckst, ne, was dann auf diese, was wir beim Fleisch alles machen, ist es auch fast, ich sehe es ja mittlerweile so, das ist kein Produkt unbedingt für irgendwie jetzt nur so vegan und mir sind die Tiere so unheimlich wichtig. Das Zeug wird einfach mega günstig sein.
Wird günstiger sein als ein konventionell...
billiges Fleisch. So, also deswegen habe ich diesen Clemens Tönnies auch auf der Bühne gefragt, den Fleischboss von Tönnies Werken. Die produzieren für Aldi, Lidl und so weiter. Ich sage, was machst denn du? wenn die jetzt, also in 2 Jahren sind die irgendwie auf einem Niveau von einem guten Burger vom Preis her, da müssen sie natürlich auch geschmacklich einlösen. Ey, in 5 Jahren, 7 Jahren sind die billiger als deine Hackfleischpackung. Ja. Und deine Hackfleischpackung im Aldi erzählt bis jetzt überhaupt keine Story. Da ist weder Qualität ein großes Thema, ja, da ist Tierhaltung kein großes Thema. Und dann liegt daneben eine Packung, sieht auch aus wie Hackfleisch, schmeckt wie Hackfleisch, ist aber halb so teuer.
Ja, und es ist noch ethisch weniger fragwürdig.
So. Ja. Ja, das ist dann so ein Zusatznutzen. Aber ich glaube, ganz viele Leute werden sagen, ach, das ist billiger, schmeckt ungefähr wie Fleisch, uff, nehme ich das. Ja. So. Und dann denke ich, ja krass, das ist schon durchdacht. Und deswegen investieren da jetzt ja auch Bill Gates und sonst, wer selbst auch deutsche Konzerne mittlerweile. Ich glaube, Wiesenhof ist auch an so einem Laborfleischding da beteiligt. Also ich finde es total spannend. Und in den USA gibt es Konferenzen, wo die darüber reden, wie regulieren wir das? Also die sind sozusagen jetzt bei der Namensfindung. Ja. So, wer sitzt nicht mit am Tisch? Europas größter Schweineproduzent. Ja. Ja. Oder weltweit sind wir, glaube ich, auf Platz 2 oder 3, was Schweinefleisch angeht. Nö, Clemens Tönnies, also die Fleischbosse in Deutschland, sagen dann so Sachen wie, naja, wir haben ja vegane Produkte produziert, funktioniert nicht, ich glaube, das ist kein Markt. Ich denke, Alter, du hast noch nicht verstanden, dass das eine wirklich wie Fleisch ist, weil das sind ja Zellen und das andere ist halt ein pflanzlichen Ersatz für einen Burger. Du weißt noch gar nicht mehr, worüber du redest und tust das ab, weil natürlich Umfragen immer noch bestätigen, also Veganer sind immer noch bei 1% irgendwie, auch Vegetarier gibt es nicht so viele prozentual mehr, also wenn du seriösen Umfragen traust. Aber das Thema ist natürlich wahnsinnig virulent und da gibt es weltweit Entwicklungen, die einfach komplett anders sind. Und
vor allen Dingen, wenn ich irgendwie was haben will, spontan was zum Braten haben will, weil gerade ist schönes Wetter, alles andere hat zu, ich habe aber noch ein bisschen Kohle und möchte einen Grill anschmeißen, dann kaufe ich mir eben doch was Veganes oder Vegetarisches, weil das Fleisch, was daneben liegt an der Tankstelle oder weiß der Geier, wo ich dann hinfahre, das ist so übel, dass ich es garantiert nicht kaufe. So, und ich bin weit davon entfernt, ein Veganer oder sowas zu sein. Aber auf die Produkte greife ich ja trotzdem gerne zurück.
Ja, also das ist und wenn es dann eben auch noch einen Preis...
Veganes? Hat mir nicht was
Veganes? Ja, natürlich. Mhm. Den vegetarischen Schinkenspicker.
Vegetarischer Schinkenspicker Mortadella mit 100% Ökostrom. Guck an.
Das ist auch so geil, dass sie das da draufschreiben müssen. Mhm. Ich finde es aber auch spannend, dass es auch jetzt irgendwie in den letzten 5 Jahren passiert, ne? Dass sich so eine Marke wie, das sind ja die besagten Rügenwalder, die eigentlich für ihre Leberwurst bekannt sind, sich jetzt irgendwie wandeln müssen und auf einmal, und ich habe im Markt geguckt.
Ich mach das jetzt mal auf.
Mach mal. Die vegetarischen Sachen von denen waren präsenter im Markt als die Fleischgeschichten, weil die stehen mittlerweile ja irgendwie so hinten, da beim Aufschnitt. So, die Dinger, Sonderplatzierung, extra vorne, weißt du, also ist ja auch viel.
Das riecht nicht gut. Riecht mal. Riecht ein bisschen wie Pups.
Oh, fuck. Es riecht wie eine normale Wurst riecht, aber so wie so Barbie-Wurst. Also so im Sinne von so kitschig überzogen.
Ja, stimmt.
Weißt du? Also so stell dir eine Wurst vor und jetzt machen wir das Ding mal in künstlich und ich habe halt bei solchen Sachen auf Messen habe ich oft, weil du jetzt gerade aus der Packung fummelst, irgendwie die Scheiben, da muss ich auch ab und zu schon Sachen wieder ausspucken, weil es halt echt
schwierig ist. Ich kriege die gar nicht mehr auseinander, die Scheiben. Ah, jetzt, hier. Willst du auch mal ein Scheibchen?
Mmh. Mortadella.
Mmh.
Das hier ist einfach
Mortadella. Ich bin ein großer Fan, ich liebe ja Fleischwurst. Kann man wahrscheinlich nirgendwo kaufen, in unfragwürdig. Und ich habe im Bioladen alles, was wie Fleischwurst daherkam, ausprobiert. Es ging nichts.
Das war echt schrecklich. Quick and dirty brauchst du das, ne?
So, ja,
genau. Aber die...
Schmeckt halt nicht wie eine Mortadella.
Aber merkst du halt, was passiert auf der Zunge? Da ist extrem viel Glutamat.
Ja. Ja, ja, irgendwas, was ja, so Überwürzung würde ich es nennen.
Ganz genau. Ja, also es ist dieses Salzscharfe, also es ist salzig und es ist halt dieses Umami auf die Fresse, so ungefähr. Also dieses Teil, was du beim Fleisch halt immer hast, diese leicht würzigen Aromen, die irgendwie unter Umami kommen.
Das ist nicht schön.
Ja, das ist nicht lecker. Aber das ist auch so ein Ding. Das ist ja nur der Anfang.
Ja,
ja, also
dass das es ja überhaupt so gibt, ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass es vielleicht einen Markt dafür gibt.
Ja, hier sind wir immer so, man guckt drauf und sagen, die Leute essen das ja dann dort nicht und so. Und es ist ja auch durchaus ein Markt, der wieder ein bisschen zusammengebrochen ist. Es gab ja mal so viele Ersatzprodukte, wo alle gedacht haben, ja, das ist jetzt das neue Heilsding.
Aha.
Aber ich glaube, der Mittelweg wird dann irgendwann eher, glaube ich, interessant sein. Also, dass du, es gibt zum Beispiel so Hackfleischmischungen, wo die Hälfte aus Pilzen oder so, sag ich mal, wo Pilze reingemischt werden, was dann vom Geschmack her wieder ein bisschen mehr Sinn macht. Ich habe auch mal von der Fleischindustrie gesehen, das hieß Hack Plus.
Hack Plus.
Das haben die dann so in Leitfarben, weißt du, so hellblau, ne? Mm-hmm. So in Leit. Und die hatten einfach nur, also irgendwie, ich glaube, irgendwie Getreide mit reingemischt oder irgendwie sowas. Hack Plus. Gab es mal bei Aldi, glaube ich, auch.
Aber immer noch nichts gegen unseren Rehaktor.
Das ist, der Rehaktor für zu Hause. Das ist doch ein Superstar. Da können wir das sofort, können wir das nicht als Vision irgendwo hinkleben? Und wir bauen schon mal eine Marke auf. Ihr followt uns alle. Und dann kommen die nicht rum. Dann müsste in jedem Rewe ein Reaktor stehen.
Und wir verkaufen denen das. Und wir wissen überhaupt nicht, was es ist und was es macht.
Nee, das machen die Wissenschaftler. Das machen die im Labor. Fällig, weißt du? So, ist unser Ofen eigentlich schon heiß?
Ja, keine Ahnung. Ah ja, genau. Es gibt ja auch noch Pizza. Also Hendrik war einkaufen, wie ihr möglicherweise schon mitbekommen habt.
Es ist heiß.
Zum Beispiel habe ich hier eine Packung... Es ist Tiefkühlpizza. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal Tiefkühlpizza aufgetaucht habe.
Ich auch nicht. Ich auch nicht.
Es ist eine traditionelle Steinofenpizza mit feinem, schnittfesten Mozzarella. Wir nehmen nur Mozzarella. Alles andere ist Käse. Und sie ist, steht auf der Packung, von Hand geformt.
Das ist super, oder?
Was soll das?
Ich finde aber, das ist genau das Spannende, dass die Leute halt jetzt, also dass Firmen gezwungen sind, aus meiner Sicht, früher war es so, du hast eine neue Pizza gemacht, da ging es nur darum, gibt's einen neuen Belag? Ist da jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, ein Krokodilfilet drauf oder eine neue Mischung oder ist die jetzt vegan? Und jetzt ist halt, ne, das war, was vor 15 Jahren noch so verschrieben war, ja, wir machen denn alles mit der Hand, ist jetzt halt so, du hast neue Bäcker, du hast neue Metzger, du hast neue Brauer, du hast alle betonen diese Handwerklichkeit und da steckt noch jemand dahinter, da hat Hand von Hand geformt, heißt ja auch nur, das ist... Da ist noch irgendeine Hand dran gewesen und nicht nur Maschine. Ja. Weil die Dinger kommen natürlich aus der Maschine. Da wird jemand nochmal irgendwie den Teig ein bisschen veredelt haben. Ja. Weil du kriegst ja nie irgendwie so eine Tiefkühlpizza mit der Hand. Also ist völlig utopisch. Aber sie müssen es draufschreiben, weil die Leute das... Also jedenfalls, wenn du noch was Neues im Regal werden willst, dann musst du das bieten.
Aber es ist natürlich, ist es Verarsche letztlich, ne? Oder?
Mich würde es echt interessieren, wie diese Fabrik aussieht. Wahrscheinlich stehen da so Leute und machen halt echt so eine Beule in den Teig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch ausrollen. Das ist ja völliger, also das könnte ja überhaupt
nicht bezahlen. Das Ding kommt auf dem Förderband gefahren, wie jede andere Tiefkühlpizza auch. Und da stehen dann irgendwie so ein paar Mindestlöhner und machen nochmal Handschuhe an und machen nochmal so drück.
Man weiß es ja nicht. Also es gibt hier eine Facebook-Seite. Also das ist ja das auch alles abgefahren bei den, sag ich mal, den neuen Gründungs-Food-Startups. Die haben ja alle irgendwie Instagram, Facebook. Du kannst ja da immer eigentlich schon, wenn die jetzt keine transparente Produktion haben, weißt du auf jeden Fall von deren Story, okay, so stellen die das her. Kannst du selbst bei den Kondomen, die fahren ja hier, unsere Einhornis, die fahren ja auch nach Malaysia und gucken sich die Kautschukbauern an und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob die das bieten hier. Aber lustiger fand ich auch, dass die hier, also wenn man jetzt hier die Zutaten durchgeht, das ist ziemlich sauber. Das heißt, in der Lebensmittelindustrie ist es sehr Clean Label.
Clean Label.
Das heißt halt keine E-Stoffe und so ein Zeug drauf. Also alles, was da drauf steht, kann man auf jeden Fall lesen.
Aber ist halt jetzt nicht. Haben die vielleicht einfach einen Trick gefunden, diese Sachen nicht deklarieren zu müssen? Oder?
Ja, da müsste sowas wie Gewürzextrakt noch mit drinstehen oder Aroma oder irgendwie sowas. Darunter versteckt man das ganz gut. Aber da sind es.
Gewürze.
Kann man es. Aber Gewürze darfst du eigentlich nicht. Da kannst du dann kein Aroma drunter verstecken, jedenfalls.
Vielleicht hast du auch einfach zufälligerweise jetzt eine Tiefkühlpizza entdeckt, die.
Wahnsinnig gut ist. Die machen hier keine Werbung. Ich habe wirklich reingegeben. Spannend finde ich auch noch die zweite. Und die habe ich deswegen gekauft, weil ich letztens in Göttingen, war ich Teil einer Studie. Da ging es um pflanzenbasierte Ernährungsstile für die Zukunft. Ein riesen Forschungsprojekt, wo die halt genau das jetzt angucken wollen. Was können wir eigentlich, also pflanzenbasierend oder pflanzenfokussiert, glaube ich, war es. Also da geht es ja nicht darum, können Veganer die Welt retten, sondern es geht darum, welche Einflüsse hat zum Beispiel der Veganismus, Vegetarismus, aber auch, was gibt's, also wie verändern sich Ernährungsgewohnheiten, wenn Gemüse eine größere Rolle spielt und kann das nachhaltiger sein. Fand ich mega spannend, dass sie mich auch als Fleischtypen da eingeladen haben. Und dann bin ich abends nach Hause gelaufen zum Hotel und dann habe ich gesehen, so ein fettes 18 Eintel, also ein Riesenplakat. Und
18 Eintel?
Das heißt, Alter, ich bin ja Werber. 18 mal ein DIN A1, glaube ich.
Ah, okay.
Das sind diese Großformat-Plakate. Und da stand drauf, wir haben uns zurückbesonnen auf unsere Roots und wir machen jetzt Pizza so wie früher. Und ich dachte so, okay, ist jetzt so eine Pizza, hat eine neue Pizzeria aufgemacht. Ne? So wie
und der hat mal richtig Kohle in die Hand genommen, um das Plakat zu bezahlen.
Nee, es war eine Tiefkühlpizza, weil ich habe dann unten gesehen, war da ein Nestle-Logo noch mit eingebaut.
Oh Gott, ja.
Ja, und es war natürlich irgendwie eine Wagner-Pizza. Und das
Moment, Wagner ist Nestle?
Na, Wagner ist Nestle.
Ach, guck. Irgendwie ist alles Nestle, ne?
Good food, good life ist übrigens der Anspruch. Ja. Das ist auch so ein Ding, ne? Vor 5 Jahren war Nestle, klar, da gab es so ein paar Öko-Freaks, die machen irgendwie hier Kleinbauern kaputt und ist nicht gesund. Ey, wenn du jetzt Leute draußen fragst, dann mal Nestle und Wasser und so, ne, geht gar nicht.
Ja.
Krass,
ja,
oder? Also da hat sich auch sehr viel gewandelt. Da ist fast so wie, nee, ich will nicht sagen Monsanto, aber das ist auch schon so ein bisschen scheiße, wenn du das an den Hacken hast. Auf jeden Fall haben die dann auf einmal ihren Gründer entdeckt und jetzt habe ich die im Supermarkt gesehen und gesagt, okay, die muss ich auch mitbringen, weil da steht auf einmal drauf so Sachen wie Hommage an Ernst Wagner. Echt Wagner von 1973, Backtradition, natürlicher Geschmack, frei von künstlichen Aromen. Hochwertiger Rohschinken steht drauf. Natürlich steht nicht drauf, wo der herkommt oder was. Ja. Wenn ich jetzt hier hochwertiger Rohschinken, also hier steht Dextrose, Fructose, dann gibt's noch Natrium, Ascorbat, und ich als alter Fleischhase weiß, dass Dextrose und Fructose eigentlich immer darauf hindeutet, dass man irgendwie so Zusatzstoffe und Hilfsmittel binden muss, weil du brauchst ein Pulver, dass du das da reinschütten kannst. Das heißt, da kann man immer gut Sachen dran binden und kann dann irgendwie noch Sachen unterbringen, wo wir eigentlich sagen, die wollen wir da nicht drin haben. Also da weiß ich aus dem letzten Jahr zu viel. Aber das Lustige ist, dass hier hinten auf so einem Holzbrett nochmal irgendwie die ganze Bäckermeister-Geschichte erzählt wird. Und warum? Ich finde das halt so lustig. Die müssen es quasi machen.
Die müssen das machen, weil um halt überhaupt noch
als authentisch oder überhaupt als Firma wahrgenommen zu werden. Das ist quasi, hier ist es der alte Bäcker.
Beziehungsweise um es als Premium-Produkt zumindest im Markt platzieren zu können. Also weil die normale Aldi-Tiefkühlpizza, die sieht immer noch genauso aus, wie die Aldi-Tiefkühlpizza aussieht. Und die ist auch ehrlich. Also die sagt halt, ich bin eine Aldi-Tiefkühlpizza.
Ich bin scheiße.
Ja, genau. Aber die wollen ja ganz woanders hin. Also so hier Original Wagner, Ernst Wagners Original.
Die wollen ja auch Geld verdienen. Also hier versucht man es halt hier mit einem Gesicht. Also dieses, das ist ja auch neu, dieses, wir wollen Gesicht hinter unseren Essen, unseren Lebensmittel haben. Da haben wir ja lange drüber gesprochen. Vor 5-10 Jahren war es so mein Ding, ich will den Bauern kennenlernen, ich will den Macher dahinter kennenlernen. Mittlerweile weiß ich selber, wie wichtig das ist und wie viele Leute darauf abfahren, endlich mal die Leute kennenzulernen, die das machen. Aber da natürlich als riesen Tiefkühlunternehmen, ich kann es ja auch verstehen. Die haben ja alle so riesen Tiefkühlpizzen, Straßen nennt man das ja. Umrüstzeiten sind fast ein Tag. Also das heißt, wenn du eine neue Pizza machen willst, musst du ja irgendwie die Zutaten austauschen, die Maschine, die irgendwie die Scheibchen draufschmeißt, musst du rausbauen, dann musst du eine andere reinbauen, die den Rucola da drauffallen lässt oder sowas. Das sind ja auch Riesenmaschinen, Rieseninvestitionen. Da kannst du nicht heute Morgen sagen, wir machen jetzt mal Handmade. Oder so nur, auch bei den ganzen Wurstprodukten. Ich kann das ja alles verstehen, das ist ja entwickelt. 20, 30, 40 Jahre hast du daran gearbeitet, dass die Wurst halt so zu schneiden ist, dass sie einfach nur drauffallen muss.
Ja.
Und dann kommt jemand und sagt, nee, wir wollen jetzt eine natürliche Wurst haben. Und die schmiert natürlich, die fällt ja nicht drauf.
So. Stimmt, das habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ja.
Du hast ja diese ganzen Zutaten, auch mit den ganzen Zusatzstoffen, so optimiert, dass das alles irgendwie am Fließband funktioniert. Und jetzt kommen irgendwie so Freaks, die sagen, nee, muss über Hand gemacht sein, ich will da keine Zusatzstoffe drin haben. Sagst du, ja, dann kann ja bei euch Tiefkühlpizza abschneiden.
Neues Berufsbild, den Wurstwerfer in der Tiefkühlpizza-Fabrik.
Von Hand geschmissen. Von Hand geworfen. Ah. Ja, und die habe ich gedacht, jetzt will ich die auch mal probieren. Ich schmeiß die mal in den Ofen.
Ja, mach mal. So, dann gibt es also Ernst Wagners Original Prosciutto, geräucherter Schinken und Rucola-Pesto. Da weiß man doch schon, dass es überwürzt sein wird, oder? Ich meine, so Pesto auf Fertigzeugs ist doch immer gerne mal.
Also sie sieht schon so ein bisschen unförmig aus.
Ja.
Und sie hat auch einen dickeren Rand.
Stimmt, der Rand ist auch nicht gleichmäßig.
Ja. So, kannst du mal drauf gucken, hier so Packungsanweisung, wie lange muss ich
das? Das ist, also die muss, das ist da, ist hier. 200, wie hast du, 200 Grad? Ja. 200 Grad Elektro, 10 bis 12 Minuten. Auf dem Rost mittlere Schiene.
Alexa, stell einen Timer auf.
12 Minuten.
12 Minuten, ab jetzt.
Und die andere ist sogar ein bisschen kürzer.
Ja, die sind, und da ist nicht so viel drauf.
Hm, die will nur 4 bis 8 Minuten.
Bin ich mal gespannt. Ja. Wann habe ich das letzte Mal Tiefkühlpizza gegessen? Das ist, also selbst wenn ich irgendwie Bock auf Pizza habe, dann gibt es ja in Berlin mittlerweile, das ist ja auch so neu, dieses ganzen Deliveroo, Foodora.
Ja, aber kannst du das? Ich habe da noch nie bestellt, weil ich denke mal, dann gibt es halt lauwarmes Essen, das eigentlich zum Frischverzehr produziert worden ist.
Ja, aber früher gab es halt nur diese komischen Pizza-Lieferdienste, die mega slow waren, wo du auch nicht wusstest, wo ist der Bote gerade.
Ja.
Jetzt siehst du den quasi auf dich zureiten irgendwie. Wann habe ich das letztens? Ich habe das letztens aus Bock mal gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss wissen, wie das funktioniert, so als Experte. Aber ich bin jetzt so keiner, der, ich würde ja eher noch loslaufen, weil in jedem Viertel hast du mittlerweile, bei mir um die Ecke hat ja auch letztens
im... Ja, du wohnst in Neukölln, ich wohne in Tempelhof, da ist das nicht so. Das ist wirklich, also kulinarisch ist Tempelhof die totale Diaspora.
So ein Burger irgendwie für 20 Minuten durch die Gegend zu fahren, da kann ja nur Matsch bei ankommen.
Ne? Ja, klar, das geht, also das geht nicht.
Ja, aber Pizza, ja. Also, das ist echt... Da wandelt sich viel und ich sehe ja auch die ganzen Probleme, die da jetzt momentan noch rumgehen, aber genauso wie, ich finde es halt spannend, wir haben ja gerade noch drüber gesprochen, was machen die Großen, was machen die Kleinen, was unterscheidet die, und ich finde ja hier, das ist so bezeichnend, dass du als so eine riesen Pizzafirma, als Nestle, dich nicht auf den Arsch setzt und sagst so, was ist denn eigentlich in den letzten Jahren passiert, was wollen denn die Leute, okay, die wollen authentische Lebensmittel, die wollen irgendwie, dass da eine Geschichte hinter ist. Warum machst du das dann nicht mit irgendwie drei Jungs, die sagen, wir sind Pizza-Freaks und wir entwickeln das jetzt und wir machen auch wirklich eine transparente Straße, meinetwegen auch so eine, wo du sagst, okay, hier wird der Teig ausgerollt. Ich meine, jeder von uns würde sagen, ja okay, den brauche ich nicht von Hand ausrollen, wenn ihr dann für eine Maschine habt, aber dann lasst bitte den ganzen Zusatzstoffscheiß da raus. Ja. Und erzählt mir bitte, wo der Schinken herkommt und dass das nicht von irgendeinem 0815-Schwein ist. Und stattdessen geben sie es halt in die Marketing-Ecke und sagen, Leute, irgendwie kaufen Leute unsere Pizza nicht mehr, weil die anscheinend nicht mehr authentisch ist. Und dann sagen die, was haben wir denn? Ach, dann holen wir doch den alten Ernst Wagner wieder raus und erzählen irgendwie so eine blödsinnige Geschichte, wie der halt früher irgendwie angefangen hat, Pizza zu backen, was nichts mehr mit dem zu tun hat, wie sie heute gebacken wird. Und ich denke, was für ein Armutszeugnis für die Lebensmittelindustrie, eigentlich nur so eine Oberfläche, eigentlich den Karton neu zu machen, aber sich nicht zu überlegen, was ist denn in dem Karton eigentlich und was machen wir denn da anders? Und nicht nur Behauptungen aufzustellen, sondern wirklich substanziell was zu machen. Und dass sie es notwendig haben, zeigt es ja, ich meine...
Sonst würden sie es nicht machen, weil das kostet Geld, den Karton umzudesignen, die Sprüche sich auszudenken. Wenn die weiter ganz normal ihre Pizza verkaufen könnten, würden sie es ganz normal machen, wie bisher auch.
Ja, klar. Das ist das Lustige, das reden sie mir ja immer ein. So, Herr Hase, ist ja ganz interessant, was Sie da erzählen über die neuen Käufer und so weiter. Das ist aber alles marginal, das interessiert doch alles keinen. Das sind maximal irgendwie 1-2% der Verkäufer.
Ja, und anscheinend sind euch die 1-2% so wichtig, dass ihr sie versucht anzusprechen damit.
Weil die noch halt auch ein bisschen Geld ausgeben, ne? Also warum ist auf einmal so viel Bio irgendwie auch in den Discountern zu finden und so? Du kannst heute da dich nicht hinstellen und sagen, ja, nee, das ist eigentlich kein Zielpublikum. Das ist vernachlässigungswert, das lassen wir mal. Und das ist halt auch so lustig widersprüchlich. Mir fehlt halt aber einfach noch diese wirklich Attitüde zu sagen, ey, wir haben hier wirklich was verschlafen, wir müssen irgendwie mal zulegen, weil wenn es dann wieder bei der...
Aber was sollen sie denn machen? Also was soll eine Tiefkühlpizzenfirma machen? Okay, sie können die ganzen Zusatzstoffe rauslassen und sowas alles.
Aber sich mal hinzustellen, okay, was passiert denn da? Wie funktioniert es sonst da? In den USA ist das schon so, dass natürlich da auch viele Startups jetzt aufgekauft werden. Das heißt, da sieht man auch so, wir selber kriegen es vielleicht als großes Schiff gar nicht hin, aber vielleicht diese kleinen Cruiser, die jetzt gerade um uns rumfahren und uns die Fische wegfangen, da könnten wir vielleicht auch ein, zwei unter unsere Fittiche nehmen und vielleicht auch denen sagen, ich bin ja gar nicht so ein Riesengegner von jetzt, sag ich mal, einem Fließband oder von irgendeiner automatischen Produktion, das ist ja Quatsch.
Ja.
Aber bitte irgendwie steht doch heute die Möglichkeit im Raum, dass man mit Hilfe von Digitalisierung neuen Kunden, die dafür bereit sind, Geld zu bezahlen, die irgendwie aufgewacht sind und gesagt haben, ey, Gesundheit ist mir wichtig, der Planet auch und die Tiere oder sowas, dass man für die ein Angebot schafft, auch vielleicht halb automatisiert oder jedenfalls die Schritte, die es nun wirklich das Produkt nicht schaden, denen was auf den Tisch oder in den Markt oder in die Tüte oder in den Online-Shop zu stellen, was die auch kaufen, was aber auch wirklich durchdacht ist und gut ist. Und da kann man sich super viel eben von diesen, sag ich mal, jungen Gründern abgucken. Und das fehlt mir einfach irgendwie gerade noch, dass hier, da müssen einfach noch viel, viel mehr so auch so Gründerzentren her, die, wo eben junge Startups anfangen, Sachen anders zu machen. Weißt du, mit wie viel Subventionen unterstützen wir Forschung, wahrscheinlich auch im Automobilbereich und so weiter. Und wie wenig kriegen junge Gründer in anderen Feldern davon ab? Also sozusagen, da muss man auch als Staat, deswegen gehe ich auch gerade dem Bundesministerium so aufs Schwein und der Ministerin, wo ich sage, du musst doch diesen Zukunftshoffnungen im Essbereich, die sehr viele Probleme lösen, für die du jeden Tag auf die Fresse kriegst von der Presse, Tierwohl, Klimaschutz, Pestizide und so weiter, die entwickeln dafür Lösungen. Da musst du die doch auch unterstützen, supporten und dafür...
Ja, aber die stellen halt nicht so große Präsentkörbe hin wie Nestle.
Die haben keine Lobbyisten in Berlin, das ist das große Problem. Da habe ich gerade gemerkt, da bin ich dann immer der bisschen der Vortänzer, der sich so ein bisschen, ich will mich ja nicht als Sprecher aufspielen, aber oft ist man es dann ja, wenn man sozusagen einfach da auf einmal vor der Ministerin steht. Aber genau das, da sehe ich gerade so das, was ich in Zukunft eigentlich machen muss und will, dass es halt nicht sein kann, dass so Leute wie ich jetzt nochmal 10 Jahre durch Deutschland rennen, immer als Spinner mit irgendwas betrachtet werden und nicht erkannt wird, dass die eigentlich die Lösungen in der Hand entwickeln, die für viele, viele Arbeitsplätze auch in Deutschland, weil hinter diesen ganzen Unternehmen stehen ja auch Arbeitsplätze und die Landwirtschaft mal ganz außer Acht gelassen, da steht ja auch noch super viel auf dem Spiel, dass die Zukunftslösungen brauchen und da müssen wir auch diese ganzen Quereinsteiger und Freaks wie mich vielleicht mal irgendwie integrieren. Und das tue ich eigentlich für die Generation, die jetzt nachwächst, weil da merke ich, da kommen super viele junge Leute nach, die jetzt noch eine Generation jünger sind als ich, die gerade am Anfang sind. Und da will ich einfach nicht, dass die nochmal 10 Jahre lang als Freaks und zu vernachlässigen betrachtet werden, sondern da muss auch mein Investor sagen, ja, junger Typ, Mitte 20, geile Ideen, weißt du? Und dann eben wie bei Mark Zuckerberg auch sagen, vielleicht ist das die Idee der Zeit, vielleicht helfe ich dem jetzt mal auf die Sprünge, weil ohne Investoren und ohne Kohle wäre sowas Wunderschönes wie Facebook auch nicht entstanden. Ach du Scheiße. Nee, aber...
Ja. Hört die Politik dir denn zu, wenn du versuchst, sie anzusprechen?
Teils, teils. Also das Zuhören tun sie immer. Im Falle von der Landwirtschaftsministerin, die hat mir jetzt schon 3-mal versprochen, dass wir uns dringend treffen müssen. Mhm. Auch auf Twitter schreibt sie dann so, wir sehen uns, Herr Hase, das sind gute Ansichten und so. Weil da habe ich sie auch mal auf Twitter irgendwie hochgenommen, weil sie getwittert hat, wir brauchen ein Silicon Valley für die Food-Industrie in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, ja, mit wie vielen Leuten haben Sie schon gesprochen, die im Silicon Valley sich wegen Food umgeschaut haben? Ja. Wissen Sie, wie das da funktioniert? Und dann war sie so, naja, wir treffen uns. So, und jetzt kriege ich dann immer die Karte von ihrem Sprecher, dann kriege ich die Karte von dem, dann habe ich da schon ein White Paper hingeschickt. Also ich kriege dafür ja keine Kohle. Ich denke einfach nur so, ey, das bin ich.
Eigentlich, das ist eine kostenpflichtige Beratungsleistung.
Genau, ich denke so.
Ja, also ich meine, die hauen Millionen und Abermillionen raus, um die Bundeswehr von McKinsey oder wie sie heißen, beraten zu lassen. Ja.
Ja, also das als Eigenwerbung. Nein, aber kann ja noch kommen.
Nicht, dass Sie es hier hören, aber vielleicht tun Sie es.
Ich will nicht nur, es geht ja auch um Respekt, um zu gucken, es geht da um die wirtschaftliche Zukunft, ja, und da wird gerade noch viel versprochen, aber immerhin hört man irgendwie zu. Die Landwirtschaftsminister vorher, die haben gar nicht zugehört. Und bei der Opposition merke ich halt auch, gerade bei den Grünen, da sind offene Ohren, wo ich merke, die verstehen das ein bisschen, aber da denke ich auch, dann muss das auch ein Thema sein, weil ich denke gerade, das sind so, ich denke bei den Grünen immer, die waren die Ersten, die gedacht haben, so eine Solarzelle kann mehr betreiben als ein Taschenrechner, vielleicht macht es irgendwann das ganze Haus so und haben dann gesagt, das ist die Zukunft, das sind die Arbeitsplätze und so, den hat man ja auch dann lange für Quatsch erklärt, aber da haben sie sich für eingesetzt und ich glaube genau, das müssen die halt heute auch sagen und sagen, ey, iPhone zusammen mit einem Trecker und zusammen mit genauem Wissen, was Schädlingsbefall ist, kann genau die Ziele erfüllen, die ihr habt, nämlich irgendwie Pestizide runter vom Acker und Nachhaltigkeit jetzt, und weniger Fleisch.
Jetzt hast du es da halt nur mit Leuten zu tun, für die das eine derart abstrakte Welt ist, die können sich das ja gar nicht vorstellen. Das fällt ja mir schon schwer, mir das vorzustellen.
Ja, und die Geschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit, wir reden jetzt hier von 5 Jahren.
Und du hast da halt Leute, deren Weg, also ich meine, bis Julia Klöckner Landwirtschaftsministerin geworden ist, musste die erstmal irgendwie 15 Jahre durch die Institution und ist da auf eine ganz bestimmte Weise eingenordet worden und kann sich wahrscheinlich eine Welt, wie du sie dir längst vorstellen kannst, noch nicht mal im Ansatz vorstellen, noch nicht mal als Science Fiction.
Da sind wir halt eben bei dem Problem unserer Zeit, glaube ich. Ja. Dass du halt heute als Politiker echt so situativ fast handeln musst. Ne? Ja. Also ich meine, guck dir Facebook an, ja, innerhalb von 10 Jahren räumt ein 25-jähriger Bengel irgendwie die Tageszeitung, das Göttinger Tageblatt vom Markt, wenn er lustig ist. Und da hättest du auch irgendwie in den Anfangsjahren irgendwie dir überlegen müssen, okay, da passiert was, du musst es irgendwie versuchen zu verstehen, um da schon vielleicht Regulierung an den Start zu bringen. Mhm. Geht ja jetzt nicht nur um das Göttinger Tageblatt, sondern um was da alles draus geworden ist, von bis Europawahlen beeinflussen. Aber jetzt mit einer Regulierung zu kommen, ist ein bisschen spät, ist immer noch löblich, dass es überhaupt passiert. Ich weiß ja gar nicht, ob das so großartig passiert, aber wo ich mal merke, da kommt man einfach immer ein Stück zu spät. Hm. Und das kann ja eben, das ist ja mein, da bin ich ja der Warner und Mahner und Berater in dem Sinne, wo ich sage, Leute, da passieren auch gerade große Umbrüche im Food-Bereich und eben nicht nur dieses, ne, ist ja nur für die Gourmets, sondern das ist vielleicht auch bald für die Frau auf dem Dorf, die halt eben nicht mehr in den Supermarkt geht, sondern lieber online bestellt und das für die besser ist, für den Bäcker vor Ort besser ist und so weiter. Aber das müssen wir hier entwickeln. Weil meine Angst ist ja dann auch wieder, das haben wir bei anderen Themen auch schon verschlafen, das macht vielleicht irgendwann der gelbe Riese, der jetzt gerade seine zweite Headquarters in New York nicht baut, weil er so viel Bürgerproteste hat. Aber ne, also wenn Amazon das dann macht, ja, dann
kannst du Amazon das halt.
Ne? So, und die machen dann vielleicht auch ihren Reaktor, sagen die, geile Technik machen wir, ist billiger, das machen wir in einem großen Werk mit dann bist du innerhalb als Großschlächterei, die irgendwie auch meinetwegen irgendwie so und so 400.000 Schweine am Tag schlachtet, irgendwann so innerhalb von wenigen Jahren weg vom Fenster, so wie das iPhone irgendwie ja, wer macht noch mit Nokia? Also weißt du, ja, so, das passiert dann halt schnell. Und da glaube ich halt nicht mehr, dass es, weil man sonst immer bei der Lebensmittelwirtschaft davon ausgeht, naja, das ist ja alles träge, das sind ja alles langfristige Sachen. Aber wie man das als Politiker macht, ich bin in dem Sinne kein Politiker, ich bin jemand, der die Politik sehr ernst nimmt und aus ihrer als politischer Mensch versteht und da auch gerne die Anstöpsel liefert, da muss man natürlich gucken, wie man da hinterherkommt. Aber ich glaube, das fängt eben an mit einem Bewusstsein, was da passiert, diese Prozesse zu verstehen, sich die anzugucken, offen und ernst und nicht eben, wie du auch sagst, nur auf die drei Lobbyisten, die da in Berlin rumrennen, die drei größten, sage ich mal, im Lebensmittelbereich, die dir, das sind alles alte weiße Männer, die sagen, du, das wird alles nicht so schlimm, das, was der Hase erzählt, das ist so ein bisschen was für die Gourmet-Leute, was interessiert aber alles keinen. Wo ich immer denke, das sind natürlich gerade noch Themen, die vielleicht im Kleineren wuchern. Aber ich sehe jetzt schon die größeren Auswirkungen. Und wenn du dann eben mit Leuten an der Wall Street und sonst wo sprichst, dann sind das nicht mehr Sachen, wo die sagen, naja, wir... Also der junge Mann hat ja nicht, sag ich mal, der supportet ja nicht Feinkost 2.0 und Bill Gates investiert auch nicht in Clean Meat, weil er denkt, naja, dann habe ich hier für mein Dinner irgendwie was neben dem Kaviar. Sondern die denken natürlich, das sind disruptive Technologien, ja, die so einen Markt durchkrempeln können. Und dann sind wir hier in Deutschland echt schlecht aufgestellt, ja.
Was wird denn eigentlich, weil du Amazon sagtest, was wird denn eigentlich aus dem Einzelhandel? Weil letztendlich ist Amazon ja jetzt schon die ideale Plattform, um auch als kleines Food-Startup hier dein Shakshuka-Gewürz ordentlich zu vertreiben. Ja. Es muss halt gesehen werden, das heißt, du musst irgendwo noch ein Marketing hermachen, aber den kompletten Vertrieb kannst du ja darüber fahren. Das heißt, du hast ja noch nicht mal mehr ein Logistikproblem.
Ja, vor allem muss ich ja, also jetzt mal an das Shakshuka-Mix, denk mal wieder an den Metallwagen zurück. Ja. Dann fährst du mit diesem Metallwagen los, hast dieses, oh, unsere Pizza ist fertig.
Ah, das ist, wenn Alexa sagt, die Pizza ist fertig. Verstehe, verstehe. Jetzt bin ich aber gespannt.
Ich aber auch.
Warte, derweil werfe ich diese Wurst mal weg. Wo werfe ich die denn am besten mal hin? so wie früher bei Mac ist an die Wand so, ne? Die Gürkchen. So.
An die Pflanzen, ja, das müsste. Du, ich würde die aber noch ein bisschen drin.
Ne? Ja, okay. Weiß ich, guck mal. Ist vielleicht dein Ofen nicht heiß genug? Ja, sieht jetzt irgendwie ein bisschen nicht knusprig aus. Was sagt der Rand?
Ja, der ist, naja, sie ist warm.
Ja, tut aber noch 2 Minütchen rein oder so. Beim Einzelhandel waren wir stehen geblieben.
Ja, ich bleib noch mal bei dem Shakshuka-Beispiel.
Ja.
Und nach der, oder bei der Pizza reden wir dann darüber, wie die Zukunft aussieht. Da muss ich mit meinem Metallwagen dann vor dieser Gewürzwand stehen. Dann habe ich dieses Ding in der Hand, dann muss ich für die Eier wieder wo ganz anders hinfahren mit dem Ding, finde die nicht, dann bin ich bei den Eiern, aber ja, das sind nicht die Bio-Eier. Ja. Das heißt, dann die stehen da bei den Bio-Lebensmitteln, dann muss ich wo ganz anders hinfahren, dann brauche ich noch Paprika. Ja. Die stehen da aber, dann muss ich, ist bei den Hauptpraktiker Paprika gewesen, dann muss ich zu den Bio. Du fährst für diese eine Gewürzmischung mit diesem Metallwagen, dem Einkaufswagen, so viel durch diesen scheiß Markt, das macht keinen Spaß. Online, hättest du darauf geklickt, hättest du gesagt, Shakshuka, oder jemand hätte gesagt, mach doch mal Shakshuka, hier ist ein Fix, hier sind die Eier, hier sind das, und dann klickst du die Reiter, zeig mir nur die Sachen an, die bio sind, oder zeig mir nur die Sachen an, die besonders günstig sind, kannst du ja auch machen, ist ja völlig wurscht.
Der nächste Reiter ist dann wie viele Personen?
Klick, dann wann sind sie zu Hause, jetzt noch in der Arbeit, zwischen 16 Uhr bin ich da, 16 Uhr klick, und dann zeigt er dir auf deinem Handy an sozusagen, wann sozusagen die Sachen eintreffen.
Wann der Typ mit dem Lastenrad das dann auch noch klimaneutral vorbeibringt.
Oder der selbstfahrende Lieferroboter von FedEx.
Ja, den wird es nicht geben. Ich glaube, den halte ich für eine Utopie. Weil lass das Ding mal durch Berlin fahren. Mach mal. Lass mal eine Horde von vollautomatischen Lieferkisten durch Berlin fahren. Also lass sie durch Tempelhof fahren, weil ich wäre gerne einer der Ersten, der sich so ein Ding holt und mal auseinander nimmt.
Ich hole die Pizza.
Pizza ist ja
inspiriert von Ernst Wagner.
Inspiriert von Ernst Wagner. Ich finde, sie sieht ein bisschen traurig aus.
Ja, vor allem haben diese Pizzen ja alle das Problem, das ist ja, also einfrieren, verschiedene Texturen, ja, also so verschiedene Sachen, die verschiedenen Zutaten. Ich meine, es sieht schon, ich sag mal ganz ehrlich, es sieht schon besser aus, als ich Tiefkühlpizzen in Erinnerung habe.
Das stimmt,
also
ja.
Also meine Tiefkühlwaren-Erinnerungen, kennst du noch diese, wie heißen die denn, diese länglichen Mini-Dinger?
Och, diese Pizza-Baguette.
Nee, diese Baguette-Dinger, ja, wo du, wenn du reingebissen hast, diese
immer am Gaumen alles, ach, furchtbar, ja.
Also dagegen sieht diese Pizza jetzt schon besser aus.
Ja.
Wobei wir hier natürlich keine Werbung machen.
Nein, natürlich
nicht. Die Tomaten sehen noch ein bisschen traurig aus.
Messer?
Oder? Garant, achso, ja, ich habe auch noch ein Brot. Das ist ja auch so spannend, dass halt Pizza, da entstehen ja auch gerade super viele Leute, und dann gibt es halt diese neuen Pizzabäcker, da geht es dann um Teigführung, lange Teigführung, alles so Sachen, die mega spannend sind, und das merkst du halt auch jetzt auf diesen Packungen, ich glaube auf der einen steht auch extra drauf, wir achten auf lange Teigführung.
Echt?
Oder so Käse, wo du schon merkst, die Leute gehen schon von so einem gewissen gefährlichen Pizza-Halbwissen aus, weil die Leute auf einmal mehr über Pizza wissen. Früher war es ja immer nur wichtig, dass der irgendwie irgendwas mit Stein.
Wir verzichten auf künstliche Backtriebmittel und gönnen dem Teig eine besonders lange Reifezeit.
Siehst du? Und das schreibst du auch nur drauf. Das war jetzt aber nicht die, die wir jetzt haben. Das ist nicht
nee, das ist die Antwort. Das, ne? Das ist die gute ist das dann die.
Die schmeiß ich auch mal rein.
Ja, mach mal.
Hm? Nett?
Hm? Oh. Im Moment kauen wir noch an den Resten.
Mm. Aber Überraschung. Ich bin echt beeindruckt.
Das war die beste Tiefkühlpizza, die ich je gegessen habe.
Ich auch, aber ich weiß ja nicht, wann ich die letzte gegessen habe. Also, aber es war gut, es war okay.
Das ist wirklich, also wirklich erstaunlich. Also wir freuen uns gerade über Gustavo Gusto. Von Hand geformt. Also das war nicht von Hand geformt.
Das war alles ein bisschen lächerlich auf der Packung, aber sie hat geliefert, sagen wir mal so.
Ja.
Also dagegen unser großindustrieller Vertreter von Nestle hat einfach mal abgekackt.
Ja,
und ich muss jetzt
unangenehm.
Kurz nochmal sagen, ich bin heute in den Rewe, das war ein Neubau, ja. Einfach noch reingelaufen und gedacht, okay, jetzt guckst du mal, Holger kommt, lass uns mal was essen, weil das vor 5 Jahren noch nicht gab. Und das Lustige finde ich, dass... ich bin ja auch Food Scout, nein, aber es ist halt wirklich, ich greife in dieses Regal, weil ich dachte, okay, das sind diese Botschaften, die müssen das jetzt machen. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass auch dieses Ding ein großer Hersteller ist, der irgendwie jetzt sagt, okay, ich mache hier einen auf cool und neu und young und sonst wie. Jetzt haben wir auch gerade nochmal nebenbei gegoogelt. Es ist wirklich, sieht ein bisschen so aus wie ein Startup hier. Also da haben wir irgendjemanden mit dem Werbespruch, wir machen Tiefkühlpizza, die nicht schmeckt wie Tiefkühlpizza. Also im Grunde genommen, wenn du jetzt...
Müsste man mal noch ein bisschen hinterher recherchieren, dann ja, würde man vielleicht sehen, was...
Na, Mensch,
was da für eine Industrie dahinter steht.
Unilever. Nee, genau. Aber also nochmal zum Geschmack, weil es hat wirklich besser geschmeckt und es hat wirklich so geschmeckt. Also klar schmeckt eine Pizza irgendwie beim gemacht noch geiler, aber wenn man sagt, okay, ich habe jetzt echt einen Notfall, ich will irgendwie, dann fände ich die okay zu essen. Wie gesagt, nicht zu viel Scheiße drin.
Ja, und sie ist immer noch besser als alles. Ich überlege gerade, habe ich jemals eine Pizza geliefert gekriegt, die... Also sie war jetzt halt frisch aus dem Ofen. Also sie war frisch aus dem Ofen und sie hat darum wahrscheinlich besser geschmeckt als das Ding, was ich für das dreifache Geld, 3,50 hast du gesagt, Kosti, ne?
Ja.
Was ich fürs dreifache Geld geliefert kriege.
Das ist schon, also... Überraschung, ja. Und ich finde halt so faszinierend, also im Grunde genommen angeschlossen an unser Gespräch,
dass da ist
ein junger Gründer, jedenfalls zeigt er sich hier so im Internet, der gesagt hat, ich muss Pizza mal anders denken und legt einfach mal los. Und das Ding liegt jetzt hier, schreibt er irgendwie in Südbayern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg bei Edeka, Real und so weiter.
Ja.
Da ist so ein Quereinsteiger wahrscheinlich am Werk, vermute ich jetzt mal. Und das andere war eben...
Da müssen wir mal fragen, wie er überhaupt ins Sortiment gekommen ist. Also weil normalerweise musst du ja also Werbekostenzuschüsse zahlen, damit du überhaupt gelistet wirst.
Ja, legale legale Korruption.
Ja, legale Korruption.
Ja, und das andere war halt irgendwie die Nestle-Pizza, die wirklich halt echt eine Enttäuschung war auf ganzer Linie. Also
der Schinken war
schwierig.
Schwierig.
Fies.
Der war auch nicht mal salzig.
Nee,
also nicht mal das. Der Käse, du sagtest dann, das ist doch kein Mozzarella, das was sind das für Käse.
Was ist denn da? Du hast gesagt, irgendwie, das war irgendwie so
ein... Ich habe gesagt, ein Mundgefühl, als wäre da eine Schicht Bechamel.
Die gute Bechamel.
Bechamel dazwischen. Also so ein komisch, so ein pastig, teigiges... Ja, wie so eine Mehlschwitze im Mund irgendwie, also ganz, also war wirklich unangenehm.
Ja, und das Pesto war, das hat mich irgendwie so an einen Teich erinnert, also mit Fröschen.
Entengrütze.
Entengrütze, das war halt, also...
Sieht doch aus wie Entengrütze, von daher ist es...
Das sollte nach Rucola schmecken, das hat einfach nur nach...
Nein.
Das war...
Hat's nicht.
Das war Entenschnodder. Und der Teig war halt auch, also im Gegensatz zu der anderen Pizza, das war das Faszinierende, ich war ja mal Pizza-Judge. Ich war ja mal ein Jurymitglied bei der Europäischen Pizzameisterschaft auf der Internorga in Hamburg. Das ist so eine Gastromesse.
Geil.
Und die haben mich eingeladen, habe ich gesagt, naja, mache ich, finde ich lustig. Und dann waren wir da und ich musste, glaube ich, 90 Pizzen probieren. Also immer so ein Stückchen und dann musste ich immer. Und es gab eine Bewertungsstufe Teig. Da wurde dann auch mal erzählt, ja, so und so viele Stunden hat er dann gegangen und Rezept von meiner Uroma und die Teig, die Hefebakterien schleppe ich seit 2 Generationen mit mir rum. Und in der Unterhose. Und ich habe. Dann gab es noch eine Extrawertung für den Belag.
Ja.
Und da habe ich dann gemerkt, okay, der Teig ist wichtig. Und das merkst du halt einfach, diese Wagner-Pizza hier, auch wenn Ernst da irgendwie, wenn das eine Hommage sein sollte, ich glaube, Ernst Wagner wäre sofort wieder zurück nach dem Teig gefahren.
Sich im Grabe umdrehen.
Das war irgendwie knusprig, aber es wirkte sich so wie Fake an. So wie,
ja, genau, das ist aber halt knusprig um des Knusprigseins willen. Also, hey, wir machen hier was krosses, knuspriges, weil nämlich, wenn es knuspert, bilden sich die Leute ein, es schmeckt gut.
Genau. Es ist einfach Effekthascherei, da sind wir eigentlich dabei. Wie bei der komischen vegetarischen Schinkenspeckerwurst. Das soll irgendwie was suggerieren, ist es aber nicht. Und sind eigentlich wieder so zwei extrem oberflächliche Lösungen, die mich aufregen, weil man eben nicht in die Grundsubstanz gegangen ist von einem Produkt, sondern hat einfach nur gesagt, na, wir machen ein bisschen Oberfläche, knuspern und behaupten viel. Wohingegen die andere Pizza, ich habe ja extra die Mozzarella genommen, die einfach, also wenn du eine Mozzarella einigermaßen gut hinkriegst, dann, so mache ich das bei Pizzerien auch, erstmal Mozzarella essen, also nicht die Mozzarella, sondern eigentlich die Margherita, ne, wo nur Mozzarella und Tomate drauf
ist. Wenn die geht, kannst du die anderen auch essen.
Wenn die hinkriegen, wenn du da schon versagst, okay, dann weißt du, so. Und das hat sie irgendwie eingelöst. Also, aber spannend, also, dass das irgendwie passieren kann. Und dann frage ich mich halt, das wäre jetzt, würde ich den Gründer halt auch fragen, weil da haben wir ja wie vor der Pizza mit aufgehört. Wie ist er ins Regal gekommen?
Ja.
Und vor allem auch, wie sieht er vielleicht auch seine Zukunft? Weil ich finde das Spannende eigentlich bei diesen Produkten, wenn man über den Zukunft vom Handel redet. Wie fucking langweilig ist bitte ein Supermarkt? Ja. Du gehst in den Supermarkt, alles ist eingepackt, du kannst an nichts riechen, du kannst nichts probieren.
Ja. Und wenn du es doch machst, gucken sie dich blöd an. Wenn du das, was du probieren oder riechen möchtest, überhaupt findest, das ist jetzt so mein Problem. Also mich erschlägt das in einer Weise, dass ich
Frage an die Zuhörer, riecht ihr im Supermarkt an eurem Gemüse? Nein, aber vor allem, wenn du es tust, dann denkst du, dann denken alle irgendwie, was ist mit dem los? Mhm. Und ich glaube, diese Orte werden sich halt nicht nur ändern, weil dieses, wir haben eben über diesen Supermarktkarre, über dieses Metallding gesprochen, was mega unsinnig ist.
Einkaufswagen ist das.
Und seit 40 Jahren sich nicht verändert hat, weißt du? Während unsere Telefone Generationen hinter sich gab. Also du kriegst dann so eine Wählscheibe in die Hand gedrückt und sagst, hier telefonierst du jetzt mal so. Und genauso, glaube ich, wird sich dieser Raum ändern. Du hast ja jetzt schon viele, also du hast daher diese alten Fleischtheke, Käsetheke, wo aber auch alles eingepackt ist, wo du auch nicht mehr probieren kannst, wo es auch keinen Sinn macht zu probieren, weil alle Käse irgendwie nach Butterkäse, also da gibt es ja kaum Unterschiede. Gemüse, da hat sich wenig geändert und dann hast du halt diese Regale, in denen Packungen drinstehen, wie seit anno dazu mal. Und dagegen hast du natürlich jetzt so neue Orte, erstmal Orte, die sich entwickelt haben, eben diese Markthallen, auch so Food Markets, ne, in denen halt irgendwie super viel passiert. Wir müssen auf unseren Käse aufpassen, habe ich den schon
reingemacht? Nee, hast du noch nicht reingemacht, der liegt noch draußen.
Also du hast diese Orte, die halt sich verändern und wo eben in diesen Markthallen zum Beispiel, ich glaube, dass das Essentielle an so einer Markthalle ist, dass du dort Sachen essen kannst, also kaufen kannst, probieren kannst, anfassen kannst, dir erklären lassen kannst.
Vor allen Dingen dir erklären lassen kannst. Das ist, glaube ich, das große Asset dieser neuen Orte, an denen Lebensmittel verkauft werden. Weil ich kann im Supermarkt, da muss ich nicht mit irgendwem reden, das kannst du vergessen.
Ja, vor allem, wenn du es tust, ist so wie im Mediamarkt.
Ja, genau. Ja, die Äpfel sind dahin.
Muss ich kurz googeln. Also, da ist überhaupt nichts los und du erfährst quasi nichts darüber. Und du kannst auch nicht zugucken, wie die Sachen gemacht werden. Ne, das finde ich in vielen Marktern, da hast du auch einen Bäcker, Metzger, der das vor den Augen zerlegt oder Wurst macht. Und das werden, glaube ich, auch für mich die Zukunftsorte sein, an denen wir Lebensmittel erleben, wo wir sie schmecken, probieren, riechen und so. Für diese Orte wird es immer eine Notwendigkeit auch noch weiterhin geben, weil wir wollen.
Aber ist das nicht so ein Großstadtphänomen? Also ich kenne es aus Berlin, ich kenne es aus Köln.
Nee, die werden, glaube ich.
In Hamburg gibt es eine, kenne ich eine.
Ja, sie verbreiten sich jetzt mittlerweile auch. Ich glaube aber auch in kleinen Städten werden es Orte sein, an denen du, sag ich mal, Lebensmitteln begegnen kannst. Das kann ja auch ein Restaurant sein, das kann ja auch einfach Orte sein, in denen mit mehreren Leuten wieder Essen begegnest. Weil, wenn wir jetzt davon ausgehen, und davon würde ich fast fest ausgehen, dass wir den Einkauf eher auch ins liefernde Gewerbe auslagern, online, dass da viel passieren wird. So wie es jetzt eben bei den, sag ich mal, Elektronikgeräten auch ist. Das habe ich auch in den USA gesehen. Da gibt es so ein Study, die heißen, glaube ich, Beta oder sowas. Da bist du in so einem Raum, der mega schick ist, wie so ein Apple Store eigentlich.
Ja.
Da stehen aber nicht nur Apple-Geräte drin oder gar keine Apple-Geräte, sondern nur so neue technische Gadgets. Die Drohne, die auf eine Handfläche passt, die Kinderwiege, die aber mit Bluetooth vernetzt ist und der App, dass du weißt, wenn dein Kind sich bewegt, das ist irgendwie so. Oder der neue digitale Bilderrahmen oder irgendwie ein neues Soundsystem und so. Und das sind eigentlich nur Orte, in denen du halt sehen kannst, mit diesen Sachen rumspielen kannst. Du kannst da nichts kaufen.
Ja.
Du kannst halt nur da sagen, okay, will ich haben. Dann drückst du da auf dem iPad deine Daten rein und dann schicken sie dir das nach Hause. Das heißt,
so ein Ding hat doch Amazon letztes Jahr, war das letztes Jahr, wo die so einen Pop-Up-Store gemacht haben, hier am Alexanderplatz, wo sie irgendwie die 500 meistverkauften Produkte auch nur zum Anfassen hatten, aber du konntest sie
ganz
unmittelbar ordern und ganz bevor du zu Hause warst, war das Ding schon bei dir im Briefkasten sozusagen.
Macht ja auch Sinn, sonst schleppst du die ganzen Sachen rum und ich glaube, so werden sich vielleicht auch Markthallen wandeln, dass du halt da Sachen erstmal überhaupt erlebst, aber dann am Ende nichts mit nach Hause nimmst, sondern sagst, ich hätte gerne 200 Gramm von den Nudeln und das machst du halt über dein Tablet oder über dein Ding und oder du probierst Sachen und dein Smart Device sagt dir dann irgendwie, du hast auch da Nudeln gegessen, willst du die auch nach Hause haben? Mhm. Ja. Wie oft willst du die nach Hause haben? Oh, wie oft esse ich Nudeln? Dreimal. Und bestellst halt quasi schon so ein, schließt quasi mal eben kurz ein Nudelabo ab, so, ja, um dich nicht mehr drum zu kümmern. Und ich glaube, das so wird es in Zukunft funktionieren und eben nicht dieses Samstagabend Samstagsfamilieneinkauf mit diesem schweren Metallwagen, haben wir schon längst drüber gesprochen.
Ja, wo die Vorderräder immer nicht
schlackern, so ding, 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 ding. Furchtbar. Also ich glaube, da wird sich viel tun und dann merkst du aber auch da schon, brauchst du eigentlich auch Produkte, die Sinn machen oder die neu sind, die dich auch irgendwie ansprechen. Also auf einmal wird das, das ist ja meine Hoffnung, dass durch die Digitalisierung halt solche Sachen wie ein guter Geschmack, ein guter Geruch wieder wichtiger werden, als einfach nur, weil momentan im Supermarkt zählt einfach nur die Verpackung.
Ja.
Und zählt auch nur der Preis oder nur, was ist jetzt wirklich drin.
Aber die Menge.
So dieses Probieren, dieses Schmecken, das, was ich alles von diesen ganzen Foodmärkten, die mich auch damals am Anfang von meinem Beschäftigung mit dem Thema so begeistert haben, dass ich auf einmal in Italien auf so Märkten war, wo ich gemerkt habe, Mann, ey, du kannst ja überall reinbeißen, überall Fragen stellen, du kannst jedem die Hand schütteln. Das war damals spannend und deswegen habe ich mich überhaupt für das Thema interessiert, wo ich dann auch merke, wie sterbenslangweilig ist denn bitte so ein deutscher Supermarkt, wo ich nie irgendwo reinbeißen kann. Und ich glaube, das wird in Zukunft mit Hilfe der Digitalisierung und mit den Sachen, die wir so um uns rum haben, viel, viel einfacher werden und viel, viel interessanter und spannender. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass da mehr passiert und da auch wieder die Produzenten Zeit haben, sich vorzustellen und Zeit haben und nicht dann, das ist nämlich auch so ein Ding, ich meine, gibt es ja diese neuen Wochenmärkte 2.0, ne, diese, ich glaube, die heißen Marktschwärmer zum Beispiel, da bist du...
Ich habe nie gehört.
Da meldest du dich an, so eine App oder Online-Ding und dann sagst du, ich will von dem Bauern das haben, von dem das, von dem das, von dem das, stellst es quasi vor. Und der Bauer kommt aber zu einem gewissen Ort, der dann auch aussieht wie ein Wochenmarkt, aber die bringen halt nur Sachen mit, die sie schon vorbestellt haben. Das heißt, der Bauer muss nicht, sonst hast du ja Wochenmarkt, da kommt der Bauer und ob das jetzt regnet oder schneit, bringt er halt das ganze große Orchester mit, erntet den ganzen Quatsch morgens wahrscheinlich noch und dann regnet es und dann kommt nur die Hälfte der Kunden und schmeißt am Ende alles weg oder pflückt es wieder unter. Mega scheiße. Das gibt es jetzt, wie gesagt, schon so als eine Community, so eine Online-Geschichte. Marktschwärmer, die heißen in Frankreich heißen die Food Assembly. Und da kannst du dich halt direkt mit den Sachen verbinden. Die Leute bringen diese Sachen mit und dann hast du deine Sachen direkt vorbestellt. Der Bauer hat mehr Spaß auf so einem Wochenmarkt oder in die Stadt zu kommen, weil er genau weiß, seine Sachen kriegt, wird auch los. Mhm. Du hältst auch einen Schnack mit dem, hast eher, musst halt nicht bezahlen, das kannst du auch vorher alles mit PayPal machen und sonst was. Du kannst da dann eher stehen, er bringt vielleicht noch zwei, drei neue Sachen mit und sagt hier.
Ich wollte gerade sagen, also der muss ja auch irgendwie noch die Laufkundschaft zufriedenstellen.
Die gibt's da nicht. Also das ist, sag ich mal, so ein eingeweihtes Ding. Ich glaube, der bringt ein bisschen mehr mit, falls noch jemand spontan was haben will. Aber eigentlich ist das Prinzip quasi so ein Wochenmarkt der Vorbestellungssachen. Und die Bauern kommen damit in die Stadt, bringen halt genauso viel mit, wie die Leute bestellt haben. Und die holen das quasi wie so ein Hol-Up-Markt. Aber du hast halt noch eine Begegnung mit den Bauern oder mit demjenigen vom Bauernhof, den du treffen willst.
Aber du musst natürlich erstmal den Bauern vom Bauern wissen.
Du musst von dieser Plattform wissen und die kümmern sich quasi in der Region um Landwirte. Okay. Das heißt, da ist eine Plattform gegeben, wo Leute eh schon Sachen einstellen, aber du kriegst da nicht von jedem Bauern, dass die umgehen zum Beispiel dieses Problem, was wir vorhin hatten, dass du jetzt von, weiß ich nicht, von dem Gemüsebauern eine Kiste kriegst, von dem Fleischbauern irgendwie eine Kiste kriegst, von dem eine Kiste, von dem eine Kiste, von dem eine Kiste und dann kriegst du die anderen Sachen noch in Pappkartons von dem Imker, sondern du gehst halt auf den Wochenmarkt, wie sonst auch, mit deinen zwei, drei Judebeuteln, trägst dein Zeug nach Hause mit deinem Auto und hast halt null Verpackung und es ist, funktioniert wie ein Wochenmarkt, aber für den Produzenten ist es sicherer, für dich ist es bequemer, weil du halt schon vorbestellen kannst. Und wahrscheinlich kannst du da auch noch ein, zwei Sachen, wo du jetzt, oh, das macht mich gerade an, nehme ich auch noch mit, dass sie ein bisschen mehr mitbringen. Aber das macht für alle Seiten mehr Sinn. Und das hat halt eben, ist begründet in eben dem smarten Nutzung von Technologie.
Wobei das den stationären Einzelhandel, also der Aldi bei mir in der Ecke, der wird davon nicht verschwinden, ne?
Nee.
Am Ende werden wir den Aldi da haben und solche Konzepte und dazwischen nichts mehr.
Ja, der Aldi wird sich, glaube ich, verändern. Und da sind wir nochmal bei dem großen gelben Riesen. Der wird's, weil wenn sich diese Welt so verschiebt, wie ich es jetzt gerade mal so grob postmodernisiert habe, dass es halt irgendwie Orte gibt, in denen du Lebensmittel erleben kannst, wo es Spaß macht, die kann es ja hochpreisig, aber auch, sage ich mal, Low-Class geben, wo du sagst, okay, dann gibt es vielleicht irgendwann, gibt es ja jetzt schon irgendwie so den Nestle, also weißt du, wie so ein Apple Store nur für Nestle-Produkte, wo du halt nicht mehr jetzt in den Supermarkt gehst und Nestle-Produkte kaufst, sondern du gehst zu einem Nestle-Store und probierst dich da durch und die stellen dir jeden Tag meinetwegen oder jede Woche neue Produkte vor. Du probierst Sachen, du kriegst Sachen gekocht oder kriegst halt für einen schmalen Taler da mal ein Essen und sagst, willst du das zu Hause haben, dann order unsere Produkte doch bitte und dann bestellst du das quasi auch online. Das heißt, so ein Nestle-Face ist nicht mehr nur noch im Supermarkt mit irgendwelchen Aufstellern und sonst was, sondern ist, hat eigentlich ist auch ein
Flagship-Store.
Müsste eigentlich auch so ein Flagship-Store haben, wenn sie schlau wären. Oder sie tun sich zusammen und machen das. Dann so. Aber dieses Vorhalten von 40.000 Produkten in sechsfacher Ausführung mit einer riesen Logistik dahinter für, gucken wir mal, wer kommt, glaube ich, wird nicht mehr diese riesen Rolle spielen, wenn diese Sachen durchschlagen, wie eben Onlinehandel und solche Sachen. Und da auch smartere Lösungen gefunden werden, dass das irgendwie zu mir kommt. Und zwar nicht mit 3.000 Millionen Verpackungsmüll und so weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder beim Amazon-Riesen.
Ja.
Kennst du Amazon Key?
Nee.
Das sind, ist quasi ein Schloss von innen, was ein Smart Key Konzept ist, also so ein smartes Schloss, gibt es auch von anderen Herstellern, was du mit deinem iPhone oder mit einem Code aufkriegst von außen. Mhm. Das heißt, das Lustige ist, finde ich, bei Amazon ist, die verkaufen dieses Smart Key zusammen, oder dieses Smart Schloss zusammen mit einer Kamera.
Ja.
Gibt es nur als Bundle.
Ja.
Das heißt, du machst von innen die Kamera, von innen dieses Schloss rein. Das heißt, von außen kannst du dann sagen, Tür auf.
Ja.
Oder kannst sogar mit deinem Device sprechen und sagen, hier, mach die Tür schon mal auf. Dann geht dieses Schloss auf. Dann geht die Tür auf und innen drin geht die Kamera an. Warum geht die Kamera an?
Damit du siehst, wer reinkommt, falls du es nicht selber warst.
Ganz genau. Und für Boten ist es zum Beispiel so, deswegen verkauft es Amazon als eigenes Ding, so wie ihre eigene Mikrowelle und so, sie die verkaufen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass sie dann ihre Boten hinschicken, der macht die Tür auf, sagt, ich stehe gerade vor der Tür, soll ich dir kurz deine Lieferung reinstellen, du bist noch auf Arbeit, sagst, jo, mach mal.
Ja.
Dann geht auf deinem iPhone die Kamera an und du siehst, okay, der Typ tut's rein, okay, er macht auch die Tür wieder zu, dann kriegst du ja eh eine Bestätigung, die Tür ist wieder zu, aber du siehst auch, okay, er ist drin, raus. Quasi dasselbe Prinzip, was auch, ich habe mal einen Podcast gehört über Airbnb, weil ganz viele Leute hatten halt ein Problem damit, ihre Wohnung an Leute zu vermieten, die sie nicht kennen. Das war die größte Hürde. Und erst als sie angefangen haben, quasi so Profile, die echt sein mussten, mit Personalausweis und sonst wie und auch ausfüllen, wurde das Verbraucherverhalten besser, weil die Leute gesagt haben, okay, wenn ich den ja eh schon so ein bisschen kenne und da sicher bin, dass der auch der ist, dann lasse ich den auch in meine Bude. Ansonsten hast du immer so ein, wer ist denn das und so weiter. Und ich glaube, dasselbe Problem haben wir auch momentan noch, dieses, wen lasse ich in meine Bude. Das nutzen, das machen die jetzt mit der Kamera. Ist trotzdem natürlich total creepy, wenn wir uns das jetzt vorstellen. Aber ich denke immer so, ja, das ist aber eigentlich die Lösung, wenn du überlegst, oh fuck, ich bin nicht zu Hause, wann so, dann kann ich das reinstellen. Wenn du das weiterdenkst, 2 Euro mehr, der räumt dir den Kühlschrank ein.
Ja.
Das heißt, der stellt auch die Sachen, die gekühlt werden, nicht in den Flur und dann vergammelt der Fisch irgendwie beim Nachbarn. So, sondern von der anderen Lieferung, sondern der ist direkt bei dir im Kühlschrank. Also, diese Konzepte sind, und das, was ich dann wieder creepy finde, ist, dass wir da null Entwicklungsarbeit reinstecken in Deutschland, sondern dass das dann auch noch Amazon selber macht.
Ja.
Dann gehört ihnen das Schloss, denen gehört sozusagen eh schon dein Account, deine Prime, deine Sprachsoftware.
Ja.
Und wer Amazon kennt, weiß auch, dass ihnen Whole Foods in Amerika gehört. Das sind genau solche Orte, von denen ich eben gesprochen habe, nämlich Erfahrungsorte, an denen du Käse erleben kannst. Die hast im Whole Foods. Das ist so eine Mischung aus Alnatura und DM in Amerika. Hat gar nicht 100% Bio, aber halt einen großen Anteil. Die haben da so eine transparente Metzgerei mit eingebaut. Da wird von den Leuten zerlegt. Du kannst die Bauernporträts auf dem Tresen lesen. Die haben Dry-Ager stehen. Die haben Käse, der da gereift wird. Die haben über 1000 Craft-Beer-Sorten, 4 vom Fass in vielen Dingern und frisch gekochtes Essen und so weiter. Und die Dinger sind auch komplett vernetzt mit Alexa und allem. Wo ich dann denke, ja, so. Und jetzt kommst du und hast ein Aldi, wo irgendwie so Gänge drin sind, wo alles ein Sack voll Produkte drin sind, die alle nur Quatsch erzählen, wo ich nicht hingucken kann, weiß nicht, wie die hergestellt werden, kann ich nicht probieren. Und dann muss ich mit so einem Metallwagen durchlatschen und den ganzen Scheiß noch in mein Auto laden und es ist nichts smart, ist nichts cool. Bei Whole Foods in Amerika kannst du sagen, pass auf, diese Sachen brauche ich eh, such mir die doch schon mal zusammen. Dann haben die quasi schon Leute, die das zusammenstellen in dem Laden und dir vorne an die Kasse stellen. Und du gehst nur noch hin zum Fleisch und sagst, naja, ich will schon gucken, welche Wurst gerade geil aussieht und so. Dann kaufst du nur die Sachen ein, die du frisch haben willst und vorne steht schon alles und nimmst es mit.
Ist das dann das Konzept für die Besserverdienenden? Weil Aldi ist
das ja... Das ist die Frage, ja.
Also Aldi ist halt billig. Also Aldi funktioniert ja, weil er billig ist und weil er natürlich überall ist.
Natürlich ist das
so. Die Frage ist jetzt, also dieses Whole Foods Konzept würde wahrscheinlich nicht Aldi ersetzen, sondern würde dann wahrscheinlich eher den Rewe ersetzen.
Ja, und höher, ne? Also, ich glaube, ja klar, also da reden wir natürlich über was kostet dann Essen. Ich mache mir nur überhaupt keine Illusion, weil wer kann denn richtig geil billig? Wer konnte richtig geil billig bei Büchern?
Oh,
so. Ja. Also wer, wenn nicht die, hat die Antwort für das, was ja mal, sag ich mal, die Gründungsidee von nicht von Amazon, sondern von Aldi war, du, pass auf, Leute, wir räumen die Scheiße nicht in Regale rein, wir stellen mal die Europaletten hin, reißen die auf und ihr nehmt euch.
Genau, und es gibt von jedem Produkt nur eins.
So, ja. Wer kann denn das in, sag ich mal, hochtechnologisiert mit Robotern von, also wer schippert anonyme Produkte, die keine Geschichte haben und einfach nur irgendwie zu den Leuten möglichst schnell, möglichst billig kommen, sondern das können die.
Ja.
Deswegen hätte ich als deutscher Lebensmitteleinzelhandel echt Schiss vor denen und würde mir Gedanken machen, wie ich das nochmal irgendwie geiler hinkriege. Und dann eben die Frage natürlich auch, klar, bei Aldi ist das Prinzip, wir machen es in billig und so weiter. Aber alle, die ein bisschen mehr, sag ich mal, Food-Erlebnis bieten wollen, wie Edeka, wie Rewe, würde ich einfach sagen, Leute, ihr müsst euch überlegen, wie ihr diese Knowledge Experience besser macht für mich. Einmal von der Logistik, von der Praktibilität, von dem, was ich will, von meinem individuellen Lebensstil, von den Sachen, die mir wichtig sind. Ja, weil online kann ich einfach den Haken glutenfrei anmachen, dann ist alles komplett ohne Gluten. Wenn ich sage, ey, bitte zeig mir nichts von Nestle an, dann mache ich da oben einen Haken rein, dann ist da nichts von, das kann ich in einem normalen Rewe gar nicht machen. Da muss ich jedes Mal die Packung umdrehen und dann irgendwo dieses Zeichen suchen. Also von daher glaube ich, das muss ich ändern, aber wer wirklich mega günstig kann und den Markt komplett auf, das sind leider auch der gelbe Riese.
Ich überlege gerade, ob die deutsche Industrie, was letztendlich ist das ja auch eine Industrie, überhaupt in der Lage wäre, dem was entgegenzusetzen. Also ich glaube,
Ich kann dir eins sagen.
Ich weiß nicht, möglicherweise redest du mit den Leuten und ich habe da das falsche Bild von denen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwo in der deutschen Industrie genügend innovative Kraft ist oder disruptive Kraft ist, um sowas zu machen. Also neulich habe ich gehört, ich glaube, es war das Edeka, die irgendwo in Mönchengladbach oder sowas, irgendwo in Nordrhein-Westfalen, so ein völlig neues Ladenkonzept aufgebaut haben, wo du auch im Grunde so ein Erlebnis Supermarkt irgendwie hast, wo ich schon gedacht habe, uiuiui, das ist aber mal neu. Aber letztendlich ist es halt auch wieder nur ein Laden, wo du reingehst, deinen Einkaufswagen durchschiebst und die Sachen dann rausträgst.
Aber das denkt halt keiner neu und das denkt vor allem keiner vernetzt. Ich würde jetzt ja nicht sitzen und mit dir drüber reden, wenn ich irgendwie Hoffnung hätte, weil sonst würde ich mir verkriechen und sagen, ich habe auch eine Hoffnung, dass diese Entwicklung dazu führen, dass es eben nicht diese totale Spaltung der Gesellschaft gibt von für die Armen ist halt Aldi und das Billigste da und für die, weil das ist ja die Vision, mit der ich eigentlich auch angetreten bin, dass ich sage, man muss auch nicht Unsummen für Lebensmittel ausgeben, sondern man kann sich gut ernähren, wenn man eben das Wissen hat. Ja, und was uns natürlich fehlt, ist momentan das Wissen. Das heißt, wie kann ich mich eben, also ein Shashuka, ne, also ein paar Tomaten, ein paar Eier und sonst wie, das wird auch in richtig geil nicht wirklich teuer werden. Ja. Und es wird immer allemal gesünder sein und am Ende sparst du Gesundheitskosten. Das Ding ist, das Wissen, dass man da aus wenigen Zutaten was Gutes machen kann, das ist eigentlich den Vorbehalten, die sich damit beschäftigen und die das Wissen kriegen. Und ich glaube aber auch da kannst du über smarte, digitale Geschichten Leute dieses Wissen viel einfacher zugänglich machen und ihnen auch irgendwie Wege aufzeigen, wie man das schnell macht. Ne? Also ich bin es total gewohnt, Kühlschrank aufsehen, was noch drin steht und da mache ich irgendwas draus. Ja. Weil ich einfach, für mich ist Kochen nicht Kochbuch aufmachen und ein Rezept nachkaufen und die 20 Gramm Ingwer im Markt suchen, sondern einfach Sachen machen und sich von Kochbüchern inspirieren lassen, aber jetzt da nicht sklavisch dran zu hängen. Viele andere haben die Chance nicht oder haben auch nicht die Zeit, sich da so lange mit zu beschäftigen, wie ich jetzt und viele andere. Aber da könnte man jetzt zum Beispiel irgendwas schaffen. Deswegen zum Beispiel der Einkaufswagen, wo ich nicht verstehe, warum der nicht schon längst smart ist, wo ich mir irgendwie drei Sachen reinmache und der sagt, pass auf, wenn du jetzt noch 4 Eier kaufst, kannst du in der nächsten Woche 12 Gerichte mehr kaufen. Ja. Und am Ende schicke ich dir von deinem Einkauf, kriegst du deine Einkaufsliste plus die 5 Rezepte oder 5 Videokochanleitungen direkt auf dein Smartphone. Ja. Warum ist nicht Rewe oder Aldi oder Edeka schon längst ein Dienstleistungsanbieter für ich ernähre dich gesund und nicht einfach nur einen Lagerraum für 40.000 Produkte? Das wäre für mich irgendwie disruptiv im Sinne von, hey, wir sind doch eigentlich dafür da, dass du dich ernährst, gesund bleibst und wir dich nicht im Stich lassen. Was sie aber machen ist, haben wir nichts mehr zu tun, das sollen mal die Kochbücher machen. Wo du denkst, Alter, Kochbücher? So. Also von daher, das wäre zum Beispiel für mich ein Ansatz zu sagen, ey, wir machen mal diesen fahrbaren Metallkorb da irgendwie mal so smart, dass wenn da Leute Sachen reintun, über irgendwelche Smart-Geschichten, dir gesagt wird, pass auf, nimm noch Haferflocken mit, dann kannst du auch noch einen Kuchen backen und außerdem weiß ich doch, dass du zum Frühstück immer das isst, vergiss bitte deine Chiasamen nicht. Ich glaube, in Zukunft wird es sogar noch viel, viel härter werden, weil durch die, jetzt kommen wieder die deutschen Datenschützer, aber.
Ja. Das denke ich seit einer halben Stunde, aber ja.
Wenn die Schüssel irgendwie smart ist und du da draufpullerst und der Sensor sagt, pass auf,
bisschen viel Zucker drin.
Bisschen viel Zucker, ja, oder keine Ahnung, du solltest mal Vitamin C und dann aber bitte nicht hier irgendwie was substituieren mit irgendwelchen Brausetabletten, sondern
dir einfach beim, Tomaten,
beim nächsten Einkauf, dir der Rewe sagt, ey, für dich wäre gut, so weiter. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt, das müssen wir alles regulieren und sonst was. Aber ich merke halt, dass die Möglichkeiten haben wir jetzt schon. Wir müssen nicht mehr mit einem ollen Metallwagen durch die Gegend fahren. Und wir könnten damit viele Probleme lösen. Aber das wäre für mich so ein Ding, da, und auf die Idee können wir hier auch in Deutschland kommen. Da müssen wir nicht warten, dass da irgendjemand aus irgendein 20-jähriger Programmierer aus dem Silicon Valley sagt, oh, das machen wir jetzt mal. Da können wir auch drauf kommen. Also so schlau kann man sein. Und da muss man nur die Konsequenz und auch mal so ein bisschen...
Nur man braucht vor allen Dingen die Kraft. Also das sind halt riesengroße Konzerne, wo...
Die machen aber auch gerade Kohle.
Also sich über Jahrzehnte bestimmte Strukturen, auch bestimmte Denkstrukturen eingeschliffen haben. Und davon loszukommen, ich glaube, das geht nur, wenn du so ein Startup bist.
Ja, die Wendigkeit ist dann auf jeden Fall schon da. Ich glaube nur, dass was wir auch haben in Deutschland, und das habe ich letztens gesehen bei einem Produkt, muss ich kurz erzählen, das ist, die stellen eigentlich, ist eine Firma, die heißt Riba, und die stellen eigentlich so Warmhalteboxen her und so in der Gastronomie ist das Chevy, diese sag ich mal, diese Wannen, in denen du meinetwegen in der Kantine Sachen
so, warm hältst. Ach ja, so, auf dem Buffet das Fleisch drin liegt.
Genau,
so,
genau. Die haben die Gastronorm erfunden, GN. Gastronom. Man nennt diese Behälter auch GN-Behälter in der Gastronomie, weil die halt die passen in diese Öfen, die passen.
Ah, okay,
das ist ein in die Standardmaß Wägen, und wenn du halt Catering machst, dann hast du einen Transporter, wo das auch alles reinpasst. Und den habe ich letztens sprechen hören, der Sohn von dem Gründer oder von dem Inhaber, der macht jetzt Cloud-Lösungen und zwar insofern, dass sie Daten sammeln und zwar für die Gastronomie, vor allem geht es auch vor allem um die Gemeinschaftsverpflegung, also Kantinen, Mensen und so weiter, da vor allem darum, die Temperaturen einen Überblick zu haben, ne? Weil du ja sehr strenge Auflagen hast, wenn du viele Leute verköstigst, wie warm ist das Zeug und so. Und der hat dann eigentlich einen Weg gefunden, diese deutsche Ingenieurskunst, weil diese Kisten und diese ganzen Normengeschichten, das ist, fand ich, mehr Deutsch geht nicht, irgendwie komplett genormt, alles ist gleich, es ist unzerstörbar, die Dinger fahren auch bei der Bundeswehr mit, weißt du, also, und du kannst halt, das in diesen Dingern kannst du halt, da kannst du Sachen reinschieben, also Bleche mit meinetwegen mit Fleisch, Fisch und sonst was, und der gart dann im Auto auf eine gewisse Kerntemperatur die Sachen fertig. Wenn du beim Kunden rausziehst beim Catering, dann ist der Fisch genau auf Kerntemperatur. Wow. Also solche Sachen können die. Ja. Und die können jetzt halt auch schon über Niedrigfeldsensoren messen, die Temperatur, da kannst du aber auch natürlich einspeichern, was ist da drin, wo kommt das her, wo hat das gekocht, wer war der Produzent von dem Fisch? Oder wer war der Fischer? Oder wo kommt der Fisch her? Ne? Das kannst du halt bis zum Ort der Ausgabe alles tracken. Und das hat er auch als Vision formuliert. Er hat gesagt, in Zukunft kann er sich sehr gut vorstellen, wenn die Leute wissen wollen, wo das Stück Fleisch herkommt, kann er das über seine ganze Lieferkette und über den ganzen Prozess abbilden. Und da habe ich gemerkt, ey, das könnte doch auch eine deutsche Antwort sein, zu sagen, wir verbinden unsere Ingenieurskunst, die natürlich auf Solidität und auf, wir machen Sachen, die halten, was ja auch ein Teil nachhaltigen Idee ist. Wir konstruieren das selber. Wir verbinden das mit einer smarten, gut gedachten Lösung, die ja dann im Grunde genommen in der Cloud-Lösung oder Blockchain-Technologie funktioniert. Und das bauen wir mal zusammen und das wenden wir aber auf eine Kundennachfrage und auf einen Transparenzwillen und verbinden es dann auch noch mit unserem deutschen, wir kontrollieren alles. Ja, weil der konnte dann auch über die Cloud, kannst du dann als Geschäftsführer in deinem Büro sehen, wie warm die Lasagne vom Bauern XY, also wo das Rind vom Bauern Heinsohn drin ist. Ja. Weil dann sagt dir nämlich diese ganze Software sagt, die ist jetzt gerade in der Kita XY und es ist 85 Grad warm, alles okay. So, das wäre doch irgendwie eine Antwort. Das können wir. Aber wir müssen es auch tun wollen und können nicht immer da nur sitzen und unseren Stiefel weiterfahren und hoffen, dass wir halt weiter Weltmarktführer bleiben, wenn es heute eben die Gefahr gibt, dass halt Leute mit noch ein bisschen mehr Grips und noch ein bisschen mehr Technologie einfach solche Systeme ganz schnell irgendwie auf den Rücken legen. Und dann siehst du da und denkst so, wir waren mal Weltmarktführer. So. Ja.
Und vor dem Untergang bewahrt uns die Subvention.
Ja. Ja, die buttern wir halt auch viel rein. Also
ja.
Nachtisch. Wir müssen mal Nachtisch essen.
Nachtisch?
Obwohl Nachtisch. Ich habe noch einen Wein, aber wir können jetzt auch mit einer Limo mal.
Können wir auch mal. Was ist denn hier eigentlich die Proteinballs? Ich probiere mal sowas. Der Nachtisch?
Ja, das würde ich jetzt mal sagen. Ist süß auf jeden Fall. Wir haben noch einen Mangolassi, den können wir danach noch trinken.
Mhm.
Den müssten wir eigentlich noch
machen. Oh, lecker.
Ist lecker, oder?
Die das ist auch ein Food-Startup, oder?
Naja, ich habe die, glaube ich, mitgebracht, weil sowas gab es vor 5 Jahren auch noch nicht.
Mhm.
Also, sag ich mal, Proteinboards, teilweise hast du, also...
Proteinkugeln auf Dattelbasis mit Erdnüssen.
Aber vom Geschmack her lecker.
Sehr geil.
Und es ist halt kein, ist nicht noch extra Zucker drin oder irgendwas? Nö.
Mhm.
Da ist halt noch Reisstärke dran, damit das Ganze klebt.
Ja.
Und Himalaya-Salz, das gibt nochmal so eine schöne Herzhaftigkeit mit rein.
Was wolltest du? Limo? Hast du Limo gesagt?
Ich habe Limo gesagt.
Gib mir für Limo.
Ginger Root.
Aha.
Von Ende. Die habe ich übrigens, um jetzt auch mal in die Zukunft zu gucken, getroffen in einem Coworking-Space, wo nur Food-Startups sitzen.
Es gibt einen Coworking-Space, in dem nur Food-Startups, aber das ist nicht hier, ne?
Doch, in Berlin.
Ach.
Ja. ein junger Typ, der auch vorher was völlig anderes gemacht hat, also nichts mit irgendwie Lebensmittelindustrie zu tun gehabt oder Lebensmittelhandel. Und der hat dann gesagt, eigentlich vermisst er in Deutschland ein richtig gutes Ingwerbier. Ja, also so ein Ingwerbier im Sinne von wirklich kräftige Ginger Ale eigentlich und wo halt eben nicht irgendwelche Aromen dafür sorgen, dass es nach Ingwer schmeckt, sondern wo wirklich Ingwer drin ist. Mhm. Und hat sich dann hingesetzt und hat das Ganze gemacht und hat gesagt, natürlich bin ich jung und ich bin dynamisch, mir tut die Welt auch irgendwie nicht leid, sondern was macht die Welt, die ist mir wichtig. Also auch Bio, hat glaube ich aber auch total ohne Bio angefangen, hat dann aber gemerkt, nee, aber Bio muss eigentlich dazugehören, weil er sich auch genau anschaut, wo die Sachen herkommen. Und das ist jetzt die kräftige Variante, also die richtig nach Ingwer schmeckt.
Mhm.
Der saß in diesem Coworking-Space und das war ist lustigerweise ein Coworking-Space von Edeka. Ach. Edeka hat letztes Jahr die Hälfte von einem Parkhaus weggerissen in Moabit. Aha. Und hat gesagt, Autos brauchen wir in Zukunft eh nicht mehr so viele, also die kommen eh von anders her. Da machen wir jetzt einen Food-Tech-Campus rein. Das heißt, da treffen junge Gründer auf...
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Siehst du? Deswegen habe ich gesagt, du musst mal wieder vorbeikommen. Ja. Und da ist die Idee, eine Plattform zu haben, die irgendwie besteht aus einem Coworking-Space, aus Mentoren, aus der Wirtschaft, aber auch von Edeka, die dann die Leute beraten und sagen, hier, pass auf, so kommst du bei uns im Markt. Da sitzen aber auch zum Beispiel von Edeka, ist ja auch beteiligt an so Online-Supermärkten, weiß nicht, Lieferheld glaube ich nicht, aber wie heißt das andere Ding? Einer von diesen Lieferdiensten, die so Richtung Supermarkt gehen. Und gleichzeitig sind da Food-Startups und sind Leute, die halt neue Produkte entwickeln, die an Pflanzenmilchs rumarbeiten, die an so neuen Getränken rumarbeiten, die dann auch eben ein bisschen weniger Zucker haben, Biozutaten und so. Und das, finde ich, ist für mich so ein bisschen auch so ein Zukunftsweg. In den USA habe ich davon, da gibt es Zahllose dort, ob das jetzt in New York und Brooklyn ist, ob das in Silicon Valley ist, da gibt es auch einen, Kitchen Town heißen die. Da ist das schon üblich, dass du halt diesen Food-Startups im Grunde so einen Art Spielplatz bietest, so wie auch anderen Startups im Tech-Bereich und sagt, Leute, erstmal egal, was hier, ob das ein Sitzsack ist oder wie du arbeitest, mehr als Boogie, brauchst du irgendwas, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Also so das alte Prinzip, aber halt auf Food-Gründer ausgerichtet. Das heißt, die haben Testküchen dabei, die haben Räume, in denen sie halt Sachen basteln können, wo halt dann auch ein Lebensmittelchemiker dabei ist, ein Designer dabei ist, ein Fotograf dabei ist, dass du quasi alles das, was du ja erstmal als Gründerteam nicht zur Verfügung hast, dir da irgendwie ziehen kannst. Und das Prinzip ist halt überall das gleiche, so wie bei Startups üblich. Entweder zahlst du dafür Miete oder du gibst halt Geschäftsanteile ab und sagst, und so funktionieren auch diese Orte.
Das Interessante daran ist ja auch, du hast ja dann auch sogar noch die Edeka-Vertriebsinfrastruktur dahinter. Das heißt, wenn du ein Produkt hast, kannst du halt auch im Grunde sagen, probieren wir es doch mal aus. Stellen wir es mal in 10 Läden oder so.
Die stellen es erstmal bei sich da in den Laden. Ja. Die haben da auch einen... Da gibt es einen Laden direkt in diesem...
Innovationsladen sozusagen.
Ja, so, ich glaube, so mega innovativ sind die da noch nicht, aber es ist, sag ich mal, ein klassischer Edeka-Laden, der noch sehr an klassischen Supermarkt erinnert. Die haben, was sie da schon drin haben, sind diese Kräutergewächs-Dinger, wo die unter LED halt diese Vertical, also wo unter Licht quasi Kräuter, Salate wachsen und so. Also solche Sachen stehen da schon drin. Und sie haben da aber auch Regale, wo sie halt diese Produkte erstmal testen können. Ne? Mhm. Also auch vielleicht in Prototypenform und erstmal reinstellen, mal gucken, wie läuft's, dann wird sofort, die können ja da auch scannen und wissen halt, wie viele da passiert und oder wie viel weggeht, wie viel nicht. Und finde ich ganz spannend, also da so eben diese Umgebung zu bilden. Und da merke ich auch, dass das können wir hier auch in Deutschland auch. Also da haben wir auch genug Expertise. Wir haben ja auch Universitäten, die sich mit sowas auseinandersetzen. Mhm. Da habe ich zum Beispiel auch einen jungen Lebensmittelchemiker kennengelernt, der... Ich glaube, einer der ersten seiner Zunft ist, weil normalerweise, wenn du Lebensmittelchemiker bist, dann gehst du sofort danach zu irgendeinem großen Betrieb oder in die Prüfstelle XY. Mhm. Aber er ist freischaffend. Er hat viele verschiedene kleine Kunden, nämlich viele verschiedene Startups, die ihn mittlerweile bezahlen, weil er eben Expertise in dem Feld. Mhm. Das gab es vorher gar nicht. Also es gab vorher gar nicht diese Stelle, dass es so viele kleine Unternehmen gab, die so jemanden brauchen, gar nicht selbst angestellt haben, weil jeder Mittelständler hat natürlich so einen Lebensmittelchemiker da irgendwie mit im Team und jeder Großkonzern hat da wahrscheinlich eine ganze Abteilung von. Aber wenn du jetzt irgendwie, ich mach mal Ingo Limo und das Ding geht durch die Decke und dann merkst du so, ja, mit 500 Flaschen per Hand abgefüllt, da geht noch alles klar, aber jetzt hast du eine Bestellung mit 300.000, wie machst du das dann mit dem Mikrochemie und so weiter und so fort? Die kommen ja in dieselben Probleme wie auch die Großen.
Ja.
Aber eben auf anderen Wegen wird das dann gelöst und so ein Typ wuselt da auch mit rum und hilft den Leuten halt, wenn sie halt irgendwie Probleme mit ihrem, weiß ich nicht, mit der Chemie haben oder mit irgendwie Zusammensetzungen und optimiert deren Rezepte und so weiter. Aber natürlich auch als junger Typ und mit dem Verständnis, ey, die Leute haben früher bist du halt hingegangen, ist wahrscheinlich Chemiker und sagst, ja klar, dann nimmst du hier Zusatzstoff XY, dann hält das Ding die Farbe noch 2 Monate länger. Und der sagt so, ja, können wir hier jetzt anbieten, aber ich glaube, bei deinem Produkt, du bist organic, du willst irgendwie an die jungen Zielgruppen ran, das sieht nicht gut aus, wenn da hinten jetzt noch das und das drin ist. Lass uns doch mal ein neues Ding, also da muss natürlich auch eine Expertise als so ein Typ haben. Aber ich finde es spannend, das ist so ein neues Ökosystem, wo ich dann mal, für solche Orte kämpfe ich eigentlich.
Ja.
Auch wenn es jetzt von Edeka gemacht ist, im Sinne von großer Betrieb dahinter. Aber ich finde es total legitim, dass man auch als so ein großer Händler Verantwortung übernimmt und natürlich auch an seiner Zukunft dann arbeitet. Aber genau solche Orte, glaube ich, davon brauchen wir viel mehr. Und die müssen auch politische und finanzielle Unterstützung bekommen, damit dort eben über die Zukunft nachgedacht wird. Weil genau das, was du gesagt hast, diese Orte sind wendiger, schneller, innovativer als jede Entwicklungsabteilung von Unilever, Nestle und Co., wo es halt ewig dauert. Und am Ende, haben wir jetzt ja hier bei unserer Pizza irgendwie gemerkt, machen wir die Packung neu.
Kommt, ja. Genau.
Und du denkst so, ja, hättet ihr jetzt mal 5 junge Leute gefragt, irgendwie, die sagen, sorry, aber mit der Pizza, da beißt einer rein. Und außerdem das komische, das ist sogar noch verpixelt, das Foto hier, weil sie kein neues. Ja gut, der Ernst Wagner, da gab es wahrscheinlich auch wenige von. Aber wo du denkst so, hä? Das passt doch vorne und hinten nicht. Und die Orte, wo halt wirklich Innovation entsteht, die müssen wir, glaube ich, fördern. Die müssen wir irgendwie weiter nach vorne bringen. Um halt auch, um darauf zurückzukommen, Leute wie mich, die schon länger so rumrennen, dass die nicht immer alles alleine machen müssen. Weil für mich gab es so einen Ort gar nicht.
Ja.
Also für mich, ich bin immer nur, ich habe nun durchaus auch irgendwie Sachen erreicht, aber stell dir mal vor, ich wäre in so einem Ort gestrandet und hätte gesagt, ja, cooler Typ, was machst du? Machst hier so Slow Food? Okay, zieh doch hier ein, wir verbinden dich mit den Leuten. Ey, dann hätte ich schon vor 10 Jahren wahrscheinlich Sachen gemacht, die uns jetzt irgendwie weitergebracht hätten als jetzt.
Ja. Als wir vor 5 Jahren schon mal miteinander geredet haben, hast du mit all dem gerechnet?
Null. Das ist das Krasse. Ich finde es einfach so unheimlich krass, weil damals habe ich wirklich noch viel. Und das waren ja schon, sag ich mal, 5 Jahre, sind ja schon ins Land gegangen. Und kriege ich ja heute noch. Ich mache ja Vorträge, letztens habe ich in Husum gesprochen oder in Braunschweig und sonst wie. Wo ich in Keynotes darüber spreche, ey, es tut sich was, wir brauchen diese Orte. Ich lege quasi diese ganze Welt, die ich jetzt hier auch irgendwie so ein bisschen ausgebreitet habe, den Leuten da innerhalb von einer Stunde auf den Tisch. Und dann krass natürlich immer diese Rückfragen, die kenne ich ja schon, ja, das ist aber so ein Trend, der funktioniert in Berlin. Und ich habe mir jetzt einfach, weil ich das irgendwie leid war, habe ich natürlich immer ein paar Slides auch irgendwie zu Craft Beer mit drin in meiner Präsentation. Und ich benutze das gerne als so ein Beispiel, weil bei Craft Beer innerhalb von 5 Jahren, wie gesagt, 20 neue Brauereien hier und ja nicht nur in Berlin, sondern überall. Mhm. Und ich gesagt, okay, gut, dann trinke ich jetzt einfach Bier auf der Bühne. Und was ich jetzt gemacht habe, jedes Mal, wenn ich irgendwo spreche, also, kennst du ja von Liner Notes von irgendwelchen DJs, oder so, ja. In meinem Hotelzimmer müssen bitte frische Früchte stehen. Das mache ich alles selber, gehe ich halt vorher ins Netz und sage, okay, ich spreche jetzt hier in Hannover, dann gebe ich bei Google ein Craft Beer, kannst du mittlerweile bei den Maps Craft Beer eingeben und dann hast du da 5 Orte, wo Craft Beer verkauft wird oder hergestellt wird. Dann vor der Keynote gehe ich kurz dahin, hole mir ein Bier, stelle das auf die Bühne, trinke das und am Anfang schon irgendwie so Prost irgendwie und wenn ich dann zur Folie komme und da die tollen Sachen vorstelle, unter anderem die Berliner Brauerei, wo 70 Biere vom Fass serviert werden und so weiter, wo ich dann so ein bisschen die Extreme auch zeige, dann sage ich, ja, und übrigens das Bier, was ich hier trinke, das kommt natürlich aus Hannover, aus Aachen, aus Bremerhaven. Ich finde in jedem in jeder Stadt, wo ich auftrete, ist natürlich jetzt noch nicht, ist es noch nicht Dorf. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall es sind nicht die klassischen, wo jeder sagt, ich habe letztens in Magdeburg einen Craft-Bier-Brauer getroffen vorher und einen Craft-Bäcker sogar. Mhm. Und ich hatte dieses Brot bei meinem Vortrag dabei und ich hatte dieses Bier dabei. Und beides waren junge Gründer, die durchgestartet sind in Magdeburg, in der Stadt. Und ich habe den Leuten, ich habe das hochgehalten und gesagt, Leute, das ist passiert. Und ihr, bitte stellt mir jetzt nicht nochmal die Frage, dass das absolut keine Auswirkungen hat. Ihr müsst nur gucken, wo sind diese Orte und ihr müsst sie fördern. Und ihr müsst nicht immer nur sagen, das ist in Berlin. Weil es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie immer nur irgendwie eine Gourmet-Elite zu füttern, sondern was heißt denn das, wenn in Magdeburg sich ein junger Typ, der vorher in der Werbung unterwegs war, oder ein junger Bäcker, mit dem habe ich gesprochen, Rasterlocken, hat sogar das Handwerkslogo irgendwo tätowiert, wenn der sagt, ey, ich bin stolzer Bäcker, ich mache handwerkliches Brot mit geilem Mehl aus der Region, wenn der das in Magdeburg macht, was ist denn dann regionale Förderung, was ist denn dann eigentlich, was tun diese Leute eigentlich für diese Orte, wo wir immer sagen, da passiert ja nichts. Mhm. Und du stellst dich immer noch hin und sagst, das ist ja so Feinschmeckerzeug für Berlin. Das ist doch regionales und der macht doch keinen Feinschmecker, der macht ein scheiß Brot und der andere macht ein verdammtes Bier. Natürlich macht er auch ein IPA was oder irgendein Doppelbock, Triple mit irgendwas, aber der macht auch ein Lager, der war gar nicht so kompliziert, die Bierstile. Mhm. Wo ich denke, das muss doch gesehen werden, gefördert werden. Und aber zurück zu deiner Frage, wo ich dann denke, so, ja, und das ist innerhalb von 5 Jahren passiert, dass ich in jeder Stadt, wo ich auftrete mittlerweile, irgendwie ein junges, und ich will jetzt nicht die Handwerksbrauer bashen, in Franken, klar, wird schon seit Jahrhunderten Craft Beer gemacht, aber mir geht es ja um diese jungen Gründer, die sagen, ey, ich bin so mutig, ich mache jetzt wieder eine Brauerei auf, fertig. Ja. Und die halte ich einfach hoch und sage, ey, und ich hätte mir das selber nicht träumen können, dass es so schnell geht. Ja, und dann denke ich so, ich rede hier nicht über ein Freak-Thema, ich rede hier über die Zukunft, ich rede über eine Welt, in der ich gerne leben will, wo auch in Regionen wieder was passiert, wo eigentlich keiner damit rechnet, wo alle sagen, die sind verloren, dass ich da wieder junge Bäcker ansiedeln, junge Brauer, Leute, die sich irgendwas in Sachsen-Anhalt, habe ich jetzt eine Algenzüchterin getroffen.
Eine Algenzüchterin?
Ja, die hat, glaube ich, die größte Algenproduktion Europas. In Klötze oder in Klötze oder irgendwie sowas. Mhm. Suche ich noch raus für die Liner Notes. Aber die macht Algen. Die wachsen halt in so Tuben.
Ja.
Das kennt man vielleicht auch, sind so die wachsen ja in so Schläuchen, ja, genau. Dann pumpst das Wasser ab.
Bratschlauch, ja.
Und dann pumpst das Wasser ab, dann hast du halt so Pulver übrig. Mhm. Ne? Also es sind so Mikroalgen und solche Sachen. Sehr gesundes Zeug, macht absolut Sinn, nicht nur als Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch irgendwie damit zu kochen. Die hat auch Kochbücher mittlerweile über Algen geschrieben und so weiter, weil das halt auch ein wertvolles Lebensmittel ist, was wir für die Zukunft brauchen, weil es halt irgendwie wenig Ressourcen verbraucht, aber halt schnell nachwächst. Ja, wo macht die ihre Produktion? Irgendwo in Sachsen-Anhalt und verkauft das Zeug in ganz Europa in Bio-Qualität, aber auch, die hat auch eine konventionelle Linie, weil alle Sachen bei Bienen nicht erlaubt sind. Und ich denke, ja, und wieso weiß denn das keiner? Wieso, weißt du, und sowas hängt in Sachsen-Anhalt rum. Aber dass das innerhalb, und das ist, glaube ich, möglich geworden, weil halt irgendwie was in Bewegung ist. Und ich glaube einfach daran, dass da noch viel, viel mehr passiert und dass es vielleicht eher noch exponentiell schneller und spannender wird in den nächsten Jahren, als dass sich das Ganze wieder abflacht und alle sagen, naja, irgendwann ist dieses Craft-Beer-Ding wieder durch. Dann kommt was Nächstes. Und dann wird da noch viel passieren. Also von daher, aber ich bin da teilweise auch echt, teilweise ist man ja sogar berührt, weil man ist ja mit so einer Vision angetreten. Ich muss hier was verändern. Ich bin ja auch nicht angetreten, weil ich gesagt habe, ich muss hier mal mehr Austern essen. Ne, das ist ja auch so lustig, dieser Vorwurf. mir würde es hier um die Reichen gehen und Eliten essen und so weiter. Ich bin als Student angefangen, weil es mir einfach übelst ausgestoßen ist, dass es nur noch einen Erzeuger auf dem Markt gab, dass ich nicht mehr wusste, wo meine Sachen herkommen, dass ich irgendwie viel zu viel Zuckerzeug und sonst was gefressen habe und ich wusste, was tut eigentlich meinem Körper gut, was tut mir gut, was will ich essen und dann auf einmal diese Welt entdeckt habe von Leuten, die noch Sachen herstellen, die noch eine Beziehung haben und nicht nur, weil sie auf eine Packung draufschreiben wollen, sondern es wirklich mit der Hand gemacht haben oder aber auch gesagt haben, ey, wir haben uns gewandelt, wir sind zwar ein großes Unternehmen, aber wir gehen in eine andere Richtung. Und dann habe ich halt gemerkt, so, ey, das waren so die Anfänge, man wollte irgendwie was verändern und jetzt ist so ein bisschen Veränderung da. Und nicht nur ein bisschen, sondern teilen echt große Veränderungen. Und auf einmal merkst du auch, wie wichtig das für eben diese Zukunft ist. Weil ich glaube, das ist ja, mittlerweile ist das für mich auch eben nicht mehr nur, ich will irgendwie leckerer essen und gesünder essen, sondern ich denke,
Orchideenthema. Ja.
Es ist Arbeitsplätze, es ist Innovation, es ist, wie stehen wir im ganzen Gefüge da, Ernährungssicherheit. Wie ernähren wir denn diese ganzen 10 Milliarden Leute in ein paar Jahren? Wir haben bis dahin noch irgendwie, ich glaube, bis 2050 haben wir jetzt noch 31 Ernten. Wir können noch 31 Mal entscheiden, was für eine Pflanze tue ich denn da jetzt in den Boden? Und was mache ich dann sozusagen mit dem Zeug, was ich dann da ernte? Gebe ich das einem Schwein? Gebe ich das einem Rind? Wie lebt das? Ist das die optimale Verwendung von dem Zeug? Bei Gras würde ich immer sagen, ist super, wenn das ein Schaf oder ein Rind frisst, weil das kann ich nicht fressen. Mhm. Und wenn an dem Ort nur Gras wächst, dann macht es auch nicht Sinn, den Boden umzubrechen und da Soja anzupflanzen. Also sehe ich auch absolut noch einen Weg für Fleisch, aber dann für ein anderes, als was wir jetzt essen. Dann eben die Frage, ja, wenn Algen so geil schnell wachsen und wir damit das und das substituieren können, dann ist doch super, dass wir über Algenproduktion nachdenken. All diese Themen, da geht es nicht um Feinschmeckerküche und Hupsti-Hupsti, sondern es geht um fucking Ernährung von 10 Milliarden Leuten. Und darüber müssen wir reden. Und ich sehe halt diese Lösung und mich freut es ja extrem, wenn die Sachen dann auch noch halbwegs hübsch designt aussehen und noch lecker schmecken.
Henrik Haase, vielen Dank.
Danke dir.